Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unseres Steuerfunks. Wir nehmen dies Ganze auf am Karfreitag, 18. April am Abend. Und wer sind wir überhaupt? Wir, das sind Andreas Sprenger, ein Hallo. Steuerberater. Hallo Andreas. Oh, jetzt habe ich dich schon gleich abgewürgt, aber hallo Andreas.
Nein.
Ein Steuerberater aus dem Bereich Freiburg in March zu Hause. Und ich, Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und wir wollen einfach für die Lohnabrechnerinnen und Lohnabrechner einfach mal so über Aktuelles zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sprechen drüber und mal gucken, ob das den einen oder anderen interessiert und schauen, dass wir vielleicht so den einen oder anderen Gedanken, den wir zu den Themen haben, hier weitergeben können. Das ist so ein bisschen die Intention, die wir hatten, als wir uns verabredet haben, das zu machen. Das Ganze ist vom technisch versierten Amateur gemacht. Das heißt, wir wollen hier keine Perfektion haben. Da wird vielleicht mal der Hund im Hintergrund bellen. Auch vielleicht wird die Aufnahme nicht immer super perfekt sein. Wir wollen auch nichts schneiden, sondern das einfach so live, wie wir uns normal im Leben unterhalten würden, aufnehmen und mitnehmen.
Also wir unterhalten uns tatsächlich, obwohl wir ja, Sebastian, von unterschiedlicher Seite sind, Finanzverwaltung und Steuerberater, und trotzdem sind wir uns erstaunlich oft einig. Ne? Das ist spannend.
Das ist das Interessante eigentlich immer wieder, wenn wir miteinander sprechen, dass wir feststellen, so weit liegen wir ja gar nicht auseinander. Und wir sind ja auch keine verfeindeten Seiten. Wir sind nicht die helle und die dunkle Seite der Macht, sondern wir sind einfach nur zwei Seiten der gleichen Medaille eigentlich. So würde ich es immer gerne beschreiben.
Eigentlich sind wir beide Opfer,
ne? Genau. Und wir müssen zusammen einfach den Laden am Laufen halten. Genau. Wir haben 50 Millionen Lohnabrechnungen, die jeden Monat gemacht werden müssen. Und da sitzen wir im gleichen Boot letztlich. Das Finanzamt ist froh, wenn der Steuerberater das Ganze richtig macht. Und das Finanzamt muss nichts nacharbeiten. Und der Steuerberater ist, glaube ich, froh, wenn das Finanzamt nicht allzu viel und nicht allzu kritisch nachfragt, wenn mal was vielleicht nicht ganz perfekt läuft.
Ja, und vor allem sitzen halt an beide Ende Menschen, das muss man einfach mal sehen. Ne? Finanzbeamte rudern mit der Menge der Arbeit und des Verwaltungsaufwands. Und bei uns ist es ja im Grunde genommen gleich. Also ich finde, das ist immer das Entscheidende. Ne? Auf beide Seiten sitzen vom Prinzip her gutartige Menschen und versuche halt, das Schiff am Lauf zu halten.
Da kann ich nur zustimmen, weil wir sind überall nur Menschen und wir müssen halt versuchen, wie gesagt, den Laden und das Schiff nicht zum Schwanken zu bringen, sondern es auf Kurs zu halten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Also sowohl Finanzverwaltung wie Steuerberater haben praktisch immer nur 2 Zentimeter zwischen Bootskante und Wasser.
So in etwa. Und wir hoffen einfach, dass wir den Leck schlagen.
Und genau, so ist es, genau. Das Wasser ist kalt und die Piranhas und Krokodile kommen unheimlich nahe. Ne?
Genau, so kann man das gut formulieren, danke dir. Ja. Nein, und ansonsten kann man einfach nur sagen, es ist natürlich keine steuerliche Beratung, auch keine Beratung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne, sondern wir wollen einfach nur so locker über die Themen sprechen, ohne dass wir auch immer die Gewährleistung haben, dass das 150%ig richtig ist. Für das, dass es richtig ist, dass es verbindlich auch mit dem Finanzamt oder mit der Sozialversicherung vereinbart ist, da haben wir ja Mittel, da haben wir zum einen die Anrufungsauskunft, § 42e Einkommensteuergesetz, da kann man jederzeit als Arbeitgeber, aber auch der Arbeitnehmer beim Finanzamt verbindlich nachfragen, wie ein steuerlicher Sachverhalt für die Lohnabrechnung entsprechend zu managen ist, wie das auch rechtlich richtig läuft. Und das ganz Tolle daran ist, das Ganze ist auch noch kostenfrei. Und bei der Sozialversicherung, und jetzt passt du auf, Andreas, einfach, weil das ist jetzt immer so ein Bereich, wenn ein Finanzbeamter sich über Sozialversicherung auslässt, ist die Garantie, dass es falsch ist, relativ hoch. Paragraph 28h, wenn mich nicht alles täuscht, H wie Heinrich hinten, Sozialgesetzbuch 4, da gibt es sowas Entsprechendes wie die Anrufungsauskunft beim Finanzamt für die Fragen zur Sozialversicherung, die man bei der Krankenversicherung entsprechend stellen kann und dann verbindlich von der Krankenversicherung zur Beitragszahlung berichtet bekommen sollte.
Sebastian, du sprichst mir aus der Seele, weil ich sage immer, der 28h SGB IV kann man sich merken, da sagt die Krankenkasse, hä? Was will der jetzt? Aber ich kann es in der Praxis nur sagen, wir haben alle genügend Zweifelsfragen und manches ist einfach auch schwer. Und die Anrufungsauskunft, da schreibe ich Sebastian eigentlich, ich glaube, rot-grün gestreifte Dienstwagen mit orangen Tupfen sind steuerfrei. Bitte bestätigen Sie mir die Rechtsauffassung. Das wäre so ein bisschen der Sinn von einer Anrufungsauskunft nach 42e Einkommensteuergesetz, also eine Meinung sagen und ihr prüft sie, oder?
Ja, genau so. Da bist du vollkommen richtig. Wir würden das entsprechend prüfen und bei den rot getupften Firmenwagen würden wir zur Auffassung kommen, nein, sie sind nicht steuerfrei. Wir versteuern die
Okay.
ganz normal, wenn du den Firmenwagen privat deinem Arbeitnehmer für die Privatnutzung zur Verfügung stellen
Also wie
willst.
praktisch, wie bei der Ehe. Willst du diesen Menschen dein Leben lang nehmen? Nein. Also
Genau, so in etwa kann man sich
genau.
das vorstellen. Also ist
Und in der
genau
Sozialversicherung ist
dafür
eigentlich,
gedacht.
da ist anders, aber das Ergebnis ist nachher das Richtige. Also da fragt man, liebe Krankenkasse, ich habe das und den Fall und da habe ich Immatrikulanzbescheinigung und so weiter und so weiter. Bitte schick mir einen Beitragsbescheid. Also da sagt man nichts, was man denkt und meint, sondern man sagt einfach Sachverhalt. Und Sebastian, wir sind uns einig, bei beiden muss das Sachverhalt sauber ermittelt und beschrieben sein. Ne? Ich glaube,
Ja,
das sind wir uns
eindeutig.
einig.
Genau. Also das Finanzamt, genauso wie die Krankenversicherung, beurteilen nur den Sachverhalt, den sie halt vorgelegt bekommen. Wenn der nicht mit der Realität, mit der Wahrheit und mit dem, was tatsächlich nachher passiert, übereinstimmt, dann ist das ganze sein Papier nicht wert, weil dann sagen nachher Finanzamt, genauso wie Krankenversicherung, ja, das ist nicht der beurteilte Sachverhalt, das können wir jederzeit auch wieder anders beurteilen und dann hat man überhaupt nichts gewonnen.
Aber wenn man das richtig macht, dann kriegt man vom Finanzamt, also ich habe es mit dem Finanzamt auch schon gemacht, einfach eine Bestätigung, jawohl, wir stimmen Ihrer Rechtsauffassung zu und dann bist du wirklich, kannst nachts wieder gut schlafen. Und in
Ja.
der Sozialversicherung, da kommt dann das, hä, wieso? Da muss man einfach nur sagen, ich will einen Beitragsbescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Da tun sich die Krankenkasse manchmal schwer. Aber dann hast du eben auch den Hinweis, es handelt sich SV-rechtlich um einen Studenten oder Altersvollrentner mit der Beitragsgruppe so und so und so. Und ich verstehe als, ich weiß, wie du siehst, Sebastian, wenn man als, sagen wir mal, Seminare macht bei Steuerab, Lohnabrechner, warum die sich immer so ins Risiko begebe. Man macht es nicht jeden Tag, diese Anrufungsauskünfte oder diesen Beitragsbescheid, aber manches Mal ist doch einfacher, das vorher zu klären, bevor du nachher, wenn der SV-Prüfer oder der Lohnsteuerprüfer kommt, das große Heulen kriegst.
Also da bin ich ganz bei dir, ich verstehe es auch nicht. Also ich denke das immer, wir führen ja zu allem Statistiken, dafür sind wir ja in Deutschland auch bekannt. Auch da gibt es Statistiken dazu und letztlich sind es nicht so viele Auskünfte, die das Finanzamt erteilt, wie ich das eigentlich erwarten würde. Weil genau wie du sagst, natürlich, ich frage nicht den Standardfall. Wenn das in der Lohnsteuerrichtlinie, in dem BMF-Schreiben schon mein Fall genauso drinsteht, brauche ich den nicht nachfragen.
Ja,
Aber
genau.
immer dann, wenn es halt nicht klar geregelt ist, und da gibt es halt leider im Steuerrecht noch immer genug Punkte, wo es eben kein 25-seitiges BMF-Schreiben dazu gibt, dann muss ich halt einfach sagen, okay, hier an der Stelle. Da muss ich einfach gucken, dass ich das im Vorfeld abkläre. Und es ist doch immer einfacher, im Vorfeld das zu klären. Und bei der Anrufungsauskunft kann ich ja sogar schon mit dem Sachverhalt beginnen. Das ist ein bisschen anders wie die im Steuerrecht oftmals verwechselte verbindliche Auskunft. Die muss ich ja vorher stellen, bevor ich mit dem Sachverhalt beginne. Bei der Anrufungsauskunft kann ich den Sachverhalt auch bereits verwirklichen. Und wenn dann halt das Finanzamt sagt, nee, es ist nicht steuerfrei, sondern doch steuerpflichtig, dann habe ich vielleicht 2, 3 Monate, die ich nachversteuern muss. Aber nicht, wie wenn es dann eben so ist, dass es erst im Rahmen von einer Außenprüfung auftritt und dann wird 3, 4 Jahre zurückkorrigiert. Und meistens ist es ja so, lohnsteuerlich, ich glaube, da stimmst du mir auch zu, kriege mir das meistens irgendwie in den Griff. Dann einigt man sich auf einen Pauschalsteuersatz oder der Arbeitgeber übernimmt es. Aber das Problem ist doch meistens, wenn das ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer ist, dass dann halt auch noch die Sozialversicherung hinterherkommt, wenn auch steuerfrei, steuerpflichtig wird. Und dann wird es halt für den Arbeitgeber richtig teuer.
So ist es, ne? Man zahlt dann die Arbeitgeberzahl, ja 40% dann obendrauf. Man kann sie nur kurze Zeit zurückfordern, nur 3 Monate vom Arbeitnehmer. Und es ist halt auch gegen einen Mandant gut, wenn man sagen kann, ich hab's prüfen lassen. Dann ist, also bei uns ist immer das Thema oftmals, wir haben ja Finanzverwaltung und Krankenkasse auf der einen Seite, mir zwischendrin und die super Idee unserer Mandante. Und manchmal muss ich immer dann sagen, ja, das ist eine super Idee, ich glaube so nicht, dass es klappt, aber jetzt machen wir das schön für Sie und dann schauen wir mal. Und du befriedigst die Mandante, du hast Rechtssicherheit und was natürlich bei uns im Bereich SV-Recht, der Bundesgerichtshof sagt, also tendenziell sind Lohnbuchhalter, auch Steuerberater, zu blöd für die SV. Die können nur ganz einfache Sachverhalte klären. Aber der schreibt natürlich auch rein, ja, ihr habt doch genau diese Beitragsbescheidslösung. Und ich finde, also ich habe sowohl mit der Anrufungsauskunft vom Finanzamt wie mit dem Beitragsbescheid von der Krankenkasse gute Erfahrungen gemacht. Und Sebastian, auf besondere Formulierungen kommt es jetzt bei euch auch nicht an. Also wenn das jetzt, wie soll ich sagen, Klartext geschrieben ist, ich habe folgenden Sachverhalt, weiß ich was, dann seid ihr doch damit auch zufrieden. Also die
Ja,
Angst
klar, natürlich.
vor dieser Formulierung im Hinblick auf die Rechtsprechung des BfH, Urteil vom, nee, man schreibt einfach rein, der Lkw-Fahrer fährt immer vom gleichen Platz ab und weiß ich was, oder
Ja,
also
und dann stellt sich ja die Frage, ist die Fahrt zu diesem gleichen Platz eben der
genau.
Sammelpunkt? Muss ich das als Fahrtwohnung erste Tätigkeit stellen, nur Entfernungspauschale oder kriegt er halt, weil der Platz vielleicht doch ein bisschen 500 Meter immer wieder verschiebt, darf er eben doch die schon als Reisekosten geltend machen. Und genauso wie du sagst, das kann man relativ einfach machen. Man kann ja auch mal zum Telefon greifen. Ich weiß, auch da es ist immer schwieriger, miteinander in die Kommunikation zu kommen, weil auch in der Verwaltung ist ja Homeoffice mittlerweile und auch bei uns die flexiblen Arbeitszeiten. Das wird manchmal schwieriger, aber dann spricht man halt mal vorher miteinander, so wie wir beide das ja auch immer wieder mal tun, dass man einfach miteinander spricht, sich austauscht und sieht, wo sind die Probleme des anderen, dann kann man das entsprechend formulieren und reinschreiben. Ich glaube einfach, wir sind gut beraten, bei der Masse an Fällen auch wieder mehr miteinander zu sprechen, um halt den Laden am Laufen zu halten und nicht von den Piranhas, wie du es vorher so schön gesagt hast, gefressen zu werden.
Also Leute, macht Anrufungsauskunft und achtet 20 H SGB IV für die wirklich schwierigen Fälle. Ihr habt nachts eine gute Nacht, ihr könnt ruhig schlafen, es gibt keine Katastrophe. Und von der Angst, dass man da besonders hochwertig schreiben muss, verabschiedet euch wirklich Klartext, umgangssprachlich, sauber geschrieben. Also sauber meine ich einfach, dass man es versteht und mehr ist da überhaupt nicht zu erwarten.
Es ist auf jeden Fall immer noch Absicherung. Ich habe das auch immer wieder. Ich denke, du kriegst das auch in deiner Praxis zu hören. Dann kriegt man halt gesagt, ja, aber am Stammtisch ist gesagt worden, das sei so. Das mag ja sein, dass das mal im Einzelfall durchläuft, aber das ist vielleicht nicht immer die Regel. Und wenn man, ich sage immer, wenn man ein Bauchkrummeln hat, dann ist die Anrufungsauskunft oder die 28H-Frage sicherlich nicht verkehrt, weil normalerweise haben alle Lohnbuchhalterinnen und Buchhalter ein gutes Bauchgefühl, wenn sie einfach
Genau.
wissen, oh, da sind sie jetzt in einem Bereich, wo sie vielleicht über eine Linie drüber gehen. Und wenn man da eben die Gefahr sieht, dass man über die Linie drüber geht, dann sollte man einfach hergehen im Vorfeld und das mit dem Finanzamt abstimmen. Dann kann man, wie du so schön sagst, ruhig schlafen. Und das ist das Wichtige einfach dabei. Also ich denke immer, man hat doch so viel Risiko, was man doch trotz allem geht, weil es kann immer mal was schief gehen. Und dann muss man doch nicht noch bewusst ein Risiko eingehen.
Sehe auch so, ja.
Und da würde ich einfach ja, dazu raten, genau wie du, vorsichtig zu sein und aufs Bauchgefühl zu hören. Und immer dann, wenn man merkt, es krummelt im Bauch, dann geht man her und nimmt mal Kontakt auf. Und es ist halt immer so. Das ist halt, man braucht halt ein Papierstück nachher. Und wenn ich halt dann das Papierstück rausholen kann in der Außenprüfung, kann sagen, ich habe das vorher im Vorfeld mit dem Finanzamt als über die Anrufungsauskunft geklärt, dann kann der Prüfer zufrieden sein. Man muss zwar
Ja,
immer dazu sagen, Entschuldigung.
das macht auch einen guten Eindruck, ne? Es ist einfach, also es zeigt einfach, du hast dich gekümmert.
Genau. Und man muss einfach auf der anderen Seite sehen, klar, die Anrufungsauskunft bindet das Finanzamt nur im Lohnsteuerabzugsverfahren, aber im Normalfall ist es doch so, dass das Finanzamt auch das im Vorfeld so genau sich überlegt, was es haben will. Und dann, wenn man das geklärt hat im Lohnsteuerabzugsverfahren, wird normalerweise in der Veranlagung nichts mehr geändert werden.
Ja, also ich denke mal, die sind eigentlich, also ich finde, wenn du Anrufungsauskunft hast, ist die Finanzverwaltung da schon sehr verlässlich.
Ja, finde ich
Und
auch.
beim Beitragsbescheid hilft es gegen den SV-Prüfer. Weil wir haben ja den Fall, dass die Krankenkasse was anders sehen wie die SV-Prüfer und Deutsche Renteversicherung Bund. Und wenn du halt einen Beitragsbescheid hast, kannst du zum SV-Prüfer sagen,
Pech
buche
gehabt.
mir zwei, nicht diskutiere, gehen Sie zur Krankenkasse. Und die tut sich, das ist dann, es liefert uns einfach Verwaltungsfriede, das muss man einfach sagen.
Also finde ich auch absolut. Und ich muss jetzt einfach nur das Schmankerl aber am Rande erwähnen. man bräuchte sich ja gar nicht an die Anrufungsauskunft halten. Also, was hast du vor? Das rot getupfelte Auto, das du gern steuerfrei für die Privatnutzung überlassen würdest. Das Finanzamt wird natürlich schreiben, nee, die Privatnutzung ist steuerpflichtiger Arbeitslohn. Jetzt könnte ich als Arbeitgeber aber sagen, und ich sehe es trotzdem anders und lasse es steuerfrei. Das dürfte ich auch machen, das wäre gar kein Problem. Nur seit ein paar Jahren haben wir leider in der Lohnsteueranmeldung, ich meine, das ist die Kennziffer 21, eine wunderschöne Kennziffer drin, die muss ich dann halt ankreuzen in der Lohnsteueranmeldung und sagen, liebes Finanzamt, ich habe zwar bei dir mit der Anrufungsauskunft nachgefragt, du hast mir aber nicht gesagt, was ich hören wollte, nämlich, dass rot gepunktete Autos die Privatnutzung steuerfrei sei. Ich habe es aber trotzdem steuerfrei gemacht. Das müsste man dann im Finanzamt in der Anmeldung wieder offenbaren, dass man jetzt die ablehnende Anrufungsauskunft nicht übernommen hat, sondern sich dagegen verstößt. Und dann kann man natürlich sich überlegen, was dann als nächstes kommt. Dann kann man im Prinzip in diese Freitextfeld gleich reinschreiben. Ich habe übrigens von da bis da Zeit. Da könnt ihr mal für eine Lohnsteueraußenprüfung vorbeikommen, weil das ist natürlich das Nächste, was dann passiert. Aber trotz allem, ja, aber also
Sebastian, die Anrufungsauskunft ist frei. Sebastian, wir sind beide verheiratet. Was ist das Problem, wenn du Konflikte zu lang anstellst? Also wenn dein Schatz zu dir sagt, du kriegst, weiß ich was, kriegst das nicht, dann widersprichst du am besten gleich. Das ist immer noch einfacher. Oder deswegen meine ich, sind diese Anrufungsauskunft oder dieser Beitragsbescheid, die Sorge dafür, dass was zeitnah diskutiert wird.
Absolut.
Und sind wir ehrlich, ich würde mal sagen, unsere Praktiker sind zu 95% damit zufrieden, wenn die Gegenseite sagt, geht oder geht nicht, dann ist es halt so. Ja, bei uns, wenn der Mandant sagt, also ich kann jetzt weiter streiten, aber jetzt wird es A teuer und B kritisch, dann sagt die Mandante, ja gut, also dann nehme ich halt einen grauen Firmenwagen, dann ist es halt so, ja.
Ja, und also was ich auch immer noch denke, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es bei euch in der Steuerberatung genauso ankommt, ab und zu haben wir in der Finanzverwaltung auch einfach die Anfragen, dass sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder mit dem Betriebsrat oder so streitet über eine steuerliche Behandlung, dass da irgendjemand hat gehört, das ist steuerfrei und der Lohnbuchhalter sagt aber, nee, das muss man steuerpflichtig machen und dann verhakt man sich und auch da sage ich immer, mach doch die Anrufungsauskunft, lass dir vom Finanzamt bestätigen, dass du recht hast, lieber Lohnbuchhalter, leg das vor und dann ist doch gut. Weil, also mehr kann der Lohnbuchhalter nicht machen und wenn das nicht überzeugt, dass wenn das Finanzamt noch einmal schreibt, dass das auch steuerpflichtig sein muss, ja, was will man dann machen? Und wenn das nicht überzeugend wäre, und ich glaube aber, dass das dann normalerweise auch den streitlustigsten Arbeitnehmer oder Betriebsrat überzeugt, dann haben wir es doch geschafft und auch da kann es einfach mal dienen, um einen Streit, bevor das nachher ins arbeitsgerichtliche Verfahren oder sonst was geht, vielleicht vorher abzufangen. Also so deshalb vielfältig nutzbares Medium und ich mache deshalb immer wieder Werbung dafür, auch wenn ich natürlich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die eh schon belastet sind, dann vielleicht noch belasteter wären. Aber lieber wir fangen es im Vorfeld ab, als dass wir hinterher gemeinsam ins Tal der Tränen gehen und gucken, wie wir den Fall wieder retten müssen.
Aber also ich muss mal für euch jetzt der Flint ins Korn werfe. Ich mache schon mal Anrufungsauskünfte. Das kommt natürlich meine Seminartätigkeit. Da kommen dann schon wirklich die Spezialitäten an. Und bundesweit muss ich sagen, hör ich nie einen bösen Ton. Die brauchen manchmal halt ein bisschen länger, um sich einzuarbeiten. Aber jedes Mal kommt was Vernünftiges zurück. Also Sebastian, da hat man, klar, der Sachbearbeiter wird sagen, so eine blöde Idee. Aber wenn man das jetzt nicht ausnutzt für irgendwelchen Mist, sondern wirklich Zweifelsfrage, dann haben wir jetzt noch nie böse Töne gehört.
Genau. Nee, also du sagst es. Und wie gesagt, es ist ja auch letztlich wirklich eine Service-Dienstleistung, die man einfach erbringen muss, weil ich sehe es halt immer auch von der Sichtweise, wir sind als Finanzverwaltung ja unendlich froh, dass der Arbeitgeber der richtige Steuerabzug schon machen will und auch macht, weil dem Geld müssen wir als Finanzamt ja schon nicht mehr hinterherlaufen. Und es ist halt ja in der Lohnabrechnung doch häufig so, dass der Lohnsteuerabzug eher ein bisschen zu viel ist und der Arbeitnehmer dann über die Einkommensteuerveranlagung später Geld zurückbekommt. Und so soll es ja auch letztlich sein, weil dann stimmt die Kasse und dann stimmt die Haushaltsführung und dann kann man sich auch das eine oder andere Goodie als Gesetzgeber gönnen.
Du Sebastian, weißt du, was mich beschäftigt? Das wirst du jetzt verblüfft feststellen. Bei uns gibt es doch diesen Abschlag bei der Pflegeversicherung. Ja.
Also meinst dieses wunderbare Pückgesetz?
Das Pück-Gesetz, genau. Also das erste
Habe ich
kindische
schon mal gehört und mir sagen lassen.
Also das erste kindische Bonuskind, da schenken die Großeltern so viel, dass man da keinen Mehraufwand hat. Und erziehe tut man sie auch so nebenher. Aber ab dem zweiten Kind, da hat man offenbar so viel Erziehungsaufwand zeitlich und finanziell, dass man Abschlag bei der Pflegeversicherung kriegt, 0,25%. Und es gilt für Kinder ab dem Geburtsmonat bis zu dem Monat, wo sie der 25. Geburtstag feiern. Ich glaube, unsere Zuhörer kennen das. Und das, also versprochen war, dass es ab 1.4.2025 startet. Man hört jetzt gerade erstaunlich wenig, auch die Lohnprogramme sind noch nicht richtig vorbereitet. Also ich schätze mal, es kommt ab 1.7.25, ist aber erstmal okay.
Also so
Und
ist auch mein Stand, dass das eher in Richtung 1.7. gehen wird, wobei ich da immer sagen muss, ich schütze mich da gleich als Finanzamt. Du wirst ja gleich ein bisschen ausführen können, dass man ja das L-Stammverfahren vergewaltigen versucht bei Kindbegriffen, die nicht übereinstimmen. Und das Finanzamt hält sich halt aus dem Ganzen letztlich ziemlich raus und sagt, es ist eine Sache zwischen Arbeitgeber, Pflegeversicherung und Arbeitnehmer. Aber es ist ein wahnsinnig spannendes Thema.
also das Spannende ist, du hast jetzt gesagt, das Spannende ist eigentlich, dass für die, die es jetzt nicht so drin sind, das funktioniert folgendermaßen. Wenn jetzt zum Beispiel, weißt du was, meine Kinder geheiratet haben in Konstanz, dann hat die Gemeinde in Konstanz, die Stadt, hat praktisch die beiden Steuer-ID-Nummern so ganz romantisch verknüpft. Also die von meiner Tochter Susi und von meinem Schwiegersohn Thomas. Und diese Meldung geht ans Bundeszentralamt für Steuern und die können dann praktisch den Familienstand feststellen, verheiratet. Ne? Und dann kommt dann die Steuerklasse 4 automatisch. Das ist der Hintergrund erstmal, warum die Finanzverwaltung so viel über uns weiß.
Ja, das ist absolut richtig. Und wir können ja dann gleich weitermachen. Sollte dann ein Kind kommen, wird ja auch die Steuer-ID des Kindes mit den Eltern verknüpft. Und
Genau,
bis zum
und
18. Lebensjahr ist das ja bei uns in der Steuer überhaupt kein Problem. Da haben wir steuerlich den Kindbegriff. Und dann, wenn wir ja ein Kind haben wollen, das länger berücksichtigt wird über das 18. Lebensjahr hinaus, da müssen wir ja nachweisen, haben wir Studium, Ausbildung und so weiter. Und dann kann man das ja bis zum 25. Lebensjahr verknüpfen.
aber
Problem
wenn man jetzt
natürlich
sag mal,
nur,
ein
du hast,
Beispiel macht, da würde man sagen, zum Beispiel ein Kind, das jetzt mit 23 ausgelernt hat und weiß ich was, als Informatiker tätig ist, das fällt dann bei euch Steuerrechtler als Kind raus, ne? Erst die Ausbildung beendet, dann ist der steuerlich kein Kind mehr,
richtig.
der oder die das. Ne?
Genau.
Aber in der Pflegeversicherung ist das jetzt noch ein Kind bis zum Monat, den man 25. Geburtstag feiert. Das ist
Das
schon der
ist
erste erstaunliche Unterschied, oder nicht erstaunlich, zwischen der steuerliche Kindsbegriff und dem pflegeversicherungstechnischen Kindsbegriff.
also ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ich kann es nicht glauben. Es ist so wieder diese Geschichte, wo ich immer denke, wir reden in Deutschland immer über Entbürokratisierung und haben dann schon für den Bereich Kind zwei Begrifflichkeiten. Und wenn wir dann weitergehen, ja, dann denke ich immer im Steuerrecht, da kennen wir ja den Kindbegriff nur zu den leiblichen Eltern
Ja,
eigentlich. Das
genau.
ist schon mal der Grundbegriff. Lassen mal die Adoption und so weiter draußen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht ja die Pflegeversicherung auch da weit über den steuerlichen
So ist
Kindbegriff
es, genau.
hinaus und man kann ganz viele Eltern haben.
Ja, man könnte jetzt, also ich finde immer so eine Anzeige in der Zeitung, wenn man das noch herkömmlich macht, suche weitere Patchwork-Familie, um meinen Pflegeversicherungsabschlag zu erweitern. Oder umgekehrt, biete drei Kinder, drei Zählkinder für die Pflegeversicherung. Also, bisschen arg frech. Aber jedenfalls, das Spannende war, wir hatten dann gedacht, okay, wenn der Gesetzgeber das so regelt, Verfassungsgericht hat gesagt, wie er es macht, ist egal, dass die Daten von der Krankenkasse kommen. Oder von der Pflegekasse. So war es auch, glaube ich, mal angedacht. Die soll ja elektronisch eingespielt werden. Aber wir brauchen jetzt eure Steuerdaten, ne? Das ist
Ja,
das bisschen
das ist.
Erstaunliche.
Also ich muss sagen, als ich es gesehen habe, wir können ja kurz einen Ausflug machen. 1.7.2023 ist das Gesetz ja schon gekommen. Dann hat man erst mal gesagt gehabt, mehr oder weniger, liebe Arbeitgeber, schaut mal, wie ihr zu den Kindern eurer Arbeitnehmer für die Zwecke der Pflegeversicherung kommt. Und Gott sei Dank, muss ich ja immer sagen, habt ihr Lohnabrechnerinnen und Lohnabrechner alle sofort reagiert und habt die Kinder im Prinzip zusammengetragen. Ich kenne jetzt kaum einen Fall, wo ich gehört habe, da hat man darum sich überhaupt nicht geschert, sondern man hat das mit der Arbeitnehmer Kontakt aufgenommen, hat sich diese ganzen Kinder zusammengesucht und dann kommt jetzt eben dieses elektronische Verfahren und da bezieht man das Elstam-Verfahren ein und sagt erstmal, ja gut, jetzt schauen wir mal, wer ist denn Kind im steuerlichen Sinne? Und da wissen wir ja, wenn es ein steuerliches Kind ist, der steuerliche Kindbegriff ist ja enger wie der bei der Pflegeversicherung, wie du gerade so schön erklärt hast. Da könnte man auf jeden Fall sagen, steuerliche Kinder sind auch Kinder im Sinne der Pflegeversicherung. Und
Ist dann
spannend.
diese komische Teilmenge, wie man es in der Mengenlehre, also ich bin ja so alt, ich habe meine Mengenlehre gelernt, aber praktisch der rote Kringel, steuerlich Kind, passt in den blauen Kringel, Kind im Sinne der Pflegeversicherung auf jeden Fall rein. Aber das Problem ist, der Pflegeversicherung ist ja weitergehend, ne? Und jetzt ist das Spannende, also lustigerweise nehmen wir mal jetzt Steuerdate, die aber über RVBA von Deutsche Renteversicherung Bund kommen, da muss ich immer an Stille Post denken. Also der Arbeitgeber fragt die Deutsche Renteversicherung Bund über RVBA, gibt es denn für meine Arbeitnehmer Kinder? Die RVBA fragt beim Bundeszentralamt für Steuern, gibt es für den Arbeitnehmer Kinder? Das Bundeszentralamt für Steuern sagt, jawohl, es gibt Kinder. Und RVBA meldet dann ins Lohnprogramm, es gibt Kinder. Und nehmen wir an, da steht dann so, ist Vorschrift, in der Lohnabrechnung muss man jetzt die Zahl der Kinder für die Pflegeversicherung oben mitführen. Und jetzt, das war eigentlich die Frage an dich, jetzt steht da oben drin zwei Kinder. Also Abschlag von 0,5%. Und jetzt kommt die Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer zu mir und sagt, Herr Sprenger, das stimmt aber nicht, ich habe drei Kinder. Jetzt, das Erste ist, in diesem Rundschreiber zur PUG steht drin, also die Finanzverwaltung sagt, was wir haben wir, das kriegt er auch, aber ob das jetzt für eure Zwecke reicht, das können wir, und das muss man zugeben, Sebastian, das kann die Finanzverwaltung jetzt nicht prüfen, ne?
Nein, also erstens das nicht und zweitens, das ist für mich immer so das ganz Wichtige. Wir haben es gerade nämlich auch unseren Finanzämtern, unsere Finanzämter so informiert oder Finanzämter sind so informiert worden. Wir können auch gar nicht helfen, weil
Ja klar,
wenn es ein
logisch, nee,
steuerliches
logisch.
Kind ist, das zu berücksichtigen wäre, muss ich erst mal sagen, dann bitte lieber Steuerbürger, liebe Steuerbürgerin, geh zur Gemeinde und schau, dass die Zusammenstellung mit dem Kind bei dir richtig ist. Lass also die Kindverknüpfung, wie das so schön im Bürokratendeutsch heißt, zu dir richtigstellen. Wenn das dann
Also ich mache,
erfolgt, dann ist ja alles gut. Wenn es aber
das
jetzt
jetzt mal,
eben so ein
genau.
weitergehendes Kind ist, dann sagt das Finanzamt, nicht mein Problem, schau mal, wie du das geklärt bekommst. Und letztlich fällt es dann wahrscheinlich ja wieder zurück, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber irgendwelche Nachweise bringen muss. Und dann hoffen wir
Genau, also du
halt, dass es
sagst,
passt.
genau, du sagst das, und das ist auch der Praxistipp, also sind wohl jetzt, genau. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, habe ja eine blühende Fantasie. Also bei mir steht die Arbeitnehmer und sagt, Herr Sprenger, das stimmt nicht, ich habe drei Kinder. Sag ich, nee, also ich habe es jetzt von der Pflegeversicherung da über das RVBA nur zwei Kinder bekommen. Jetzt, Sebastian, mit jeder Frage, ja, welches fehlt denn? Jetzt kommt die große Verblüffung. Ich muss sagen, weiß ich nicht, ich habe hier zwei Kinder. Er sagt die Mutter, ja, welche denn? Sag ich, ja, keine Ahnung, ich habe keinen Namen, nichts, ich habe nur zwei Kinder. So, jetzt überlegen wir erstmal, mir zwei, die Mitarbeiter und ich, oh, welches Kind fehlt denn? Also, man wissen es gar nicht, weil erstaunlicherweise kriegt man nur die Zahl der Kinder. Und jetzt hast du es schon gesagt, jetzt muss ich sagen, das ist jetzt schwierig. Und Finanzverwaltung kann nicht helfen. Wir wissen auch nicht, welches Kind fehlt. Und jetzt ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Für mich ist es immer, wie wenn ich in eine Wirtschaft gehe und denke bei mir, Mensch, Andreas, so eine Tomatensuppe. Das wäre jetzt super, Tomatensuppe, so heiß und tiefrot und vielleicht der Klecks in der Mitte mit Sahne, hat es baut dich auf. Und dann kommt der Opa und bringt eine wunderbare, klare Fleischbrühe und da schwimmen Tomatenwürfel drin. Die schmeckt zwar genial und ich bin dann sicher auch zufrieden, aber irgendwie denke ich nachher, also Tomatensuppe habe ich mir was anders vorgestellt. Und so ist es mit diesem PUEG und also, ich kenne ja noch andere Lohnabrechner und wir sind uns einig. Also, wir werden als Arbeitgeber die Kinderzahlen weiterhin selber pflegen. Das, was man nämlich als Lohnabrechner gemacht habe seit 7.3.20, wir erfassen die Kinder im System, weil ich muss ja für dieses eine fehlende Kind, das muss ich ja irgendwie jetzt in das Lohnprogramm reinkriegen und ich brauche ja auch das Enddatum, wann wird das
Ja,
Kind
25,
25? Und da sind sich, glaube ich, alle Praktiker einig, Leute, macht die Kinderverwaltung weiterhin manuell. Wenn die PUC-Zahl über das elektronische Fahrerstimme ist, ja alles okay. Das würde 80, 90% sein, aber die anderen Fälle, die müssen wir selber klären und dann können wir gleich alles ordentlich pflegen, weil wenn das Kind nicht übermittelt wird, dann muss ich es ja machen irgendwie, aber ich muss es Ende wie sein, das geht nur über das Geburtsdatum.
Jetzt sagst du aber was Spannendes, finde ich jetzt unendlich spannend. Da merkst du dann, ich bin halt nicht der Praktiker, der die Lohnabrechnung macht, sondern ich gucke es nur hinterher an. Ihr könnt also dieses elektronische Übermittlungsverfahren im Prinzip überschreiben dauerhaft oder müsst ihr das dann jeden Monat kontrollieren, dass euch nicht das elektronische Verfahren wieder die Zahlen verändert?
Nee, Sebastian, ich habe zwei Grundsätze. Also, ich hatte bisher einen Grundsatz. Andreas, überschreib die L-Stammdaten nie.
Ich wollte gerade
Unterschreib
sagen,
das nicht.
wär ich aus lohnsteuerlicher Sicht dir sehr dankbar.
Also, das habe ich, wenn ich schon mal gemacht habe, habe ich, also out mich jetzt, ich habe es schon gemacht und es war nur eine Katastrophe. Also, Leute, nimmt die L-Stammdate und die L-Stammdate sind L-Stammdate. Aus Batsch, man setzt da nichts manuell. Aber jetzt haben wir gelernt, die PUEG-Daten, die da kommen, die dürfen wir
Okay.
überschreiben, wir sollen es sogar machen.
Interessant.
Das steht in diesem ersten PUEG-Rundschreiben auch so drin. Das heißt, also, mir helfe der Arbeitnehmer und sage, okay, ich trage im Programm drei Kinder ein. Und jetzt kommt das, was du fragst. Da bin ich nicht jedes, also es kommt immer nur eine Änderungsmeldung von diesem elektronischen Fahrer. Und damit ich jetzt die Herrschaft über meine Abrechnung behalte, trage ich dann ein Kind Samuel, geboren am, dann weiß ich, in insgesamt 24 Monate, 23 Monate wird das Kind 25. Und dann kann mir ein System sagen, okay, also
Okay.
von drei Kinderpflegeversicherung gehen wir mit dem Folgemonat auf zwei Kinder Pflegeversicherung zurück. Deswegen brauchen wir eigentlich das Geburtsdatum. Wir brauchen nicht einmal den Namen, wir brauchen nur das
Okay.
Geburtsdatum.
Aber es ist auch wieder spannend. Also es ist natürlich für die Technik und alles auch wieder wahnsinnsaufwendig. Da sieht man eigentlich das, was wir ja schon oft im Gespräch hatten, dass einfach Lohnabrechnung mittlerweile unendlich wichtig geworden ist und einfach enorm aufwendig geworden ist. Und man natürlich auch wirklich viele kleine Fehler machen kann, wo dann eben
Ja.
doch viel Ärger hinten rauszieht.
Also, lustigerweise im Koalitionsvertrag, da steht es immer wieder drin mit dem Once Only, ne? Dieses Prinzip, Daten einfach einmal zu erfassen und dann vielfältig zu verwenden. Und da sieht man halt, das hat hier gefehlt. Ne? Jeder hat die Daten, aber keiner, also die Pflegeversicherung hat ja auch Daten, aber über die Krankenkasse, aber keiner kann es zusammenführen und wir melden unterschiedlich. Ne? Und jetzt brauchen wir halt Steuerdaten für die Pflegeversicherung, aber die Steuerrechtler können halt nicht mehr machen wie das, was sie haben. Ne?
Ja, aber da sprichst du natürlich genau das an, was ich mit dir auch noch besprechen wollte. Einfach der Übergang auch zum Koalitionsvertrag, weil dieses Once Only ist mir auch gleich in den Sinn gekommen, dass man da eigentlich toll hätte, wenn man das entsprechend hier einmal eingegeben, alles ist gut. Auf der anderen Seite natürlich auch, denke ich dann immer, ist vielleicht die Frage, müssten wir nicht einfach mal versuchen, die Begrifflichkeiten auch zusammenzuführen, weil wenn ich halt hier sehe, wir verwenden hier schon wieder der Kindbegriff und meine zwei verschiedene Sachen. Wir haben ja dann noch ganz andere Themen. Wenn ich überlege, im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, dass Zuschüsse, sind doch Zuschüsse, ja, genau, für Überstundenarbeit in Zukunft steuerfrei gestellt werden sollen. Wenn ich dann lese mit Tarifvertrag bei mehr als 34 Wochenstunden, wenn es an tariflich festgelegt oder vereinbarte Arbeitszeiten angelehnt ist, dann wenn es über 40 Stunden ist, da kommt mir dann sofort, hoffentlich wird das dann nicht so ein Chaos wie beim 3B-Zuschlag, der Sonntagsfeiertag-Nachtzuschlag, wo man ja dann aussagen, wir haben zwar Steuerfreiheit, bei der Steuer basierend dann auf 50 Euro Grundlohn, die Beitragsfreiheit und der Sozialversicherung, wenn ich es richtig im Kopf habe, da passt du immer auf, dass ich nichts Falsches erzähle, bei 25 Euro Grundlohn.
Ja.
Da hoffe ich dann einfach nur, dass hier dann nachher, wenn wir solche Zuschläge zahlen, bei mehr wie 34 oder 40 Wochenstunden, dass steuerfrei hier auch beitragsfrei heißt und jetzt nachher heißt, es ist zwar steuerfrei, aber beitragspflichtig in der Sozialversicherung, weil zur Sozialversicherung konnte ich jetzt im Koalitionsvertrag dazu nichts finden.
Ja, das fiel mir aber auf. Also, wir können ja den Koalitionsvertrag besprechen und weiß nicht, wie es dir geht. Also, wenn man so insgesamt hört und liest, kommt ja viel Kritik, aber ich finde, in der Summe eigentlich ist ja wirklich ein Spiegelbild unserer aktuellen Probleme und auch das redliche Bemühen, das auf oder das zu verbessern. Also ich finde, das hat mir
Also
an dem
ich finde, das hast du schön
Koalitionsvertrag
gesagt, ja.
gut, ja. Also da sieht man jetzt wirklich die hehre Absicht. Also muss man einfach sagen, gut beobachtet und nur wenn ich zu dir sage, das ist das Problem, sagst du als auch, das ist gut beobachtet. Aber deine Lösung, Andreas, ist jetzt nicht zielführend. Also das ist ein bisschen dieser Koalitionsvertrag. Und du hast jetzt schon gesprochen, da sind Regelungen drin, zum Beispiel, wir können es ja noch einmal runtersprechen, diesen Mehrarbeitszuschlag. Und da befürchtet man immer, wenn es drinsteht, man will Missbräuche verhindern, dass du dann wieder denkst, dann ist aber ein Gesetz, aber wenn das ist, dann nicht das, und aber nur bei so und so viel Stunde, aber nicht, wenn es einen Tarifvertrag gibt. Und also ja.
Also ich meine, man sieht natürlich deutlich, finde ich, im Koalitionsvertrag, man will den Tarif, die Tarifautonomie und die Tarifverträge stärken. Das finde ich, das zieht sich schon deutlich durch. Und das ist ja grundsätzlich was, du weißt, ich bin ein alter Gewerkschafter, da gehört das für mich dann schon dazu, dass ich sage, okay, kann ich alles nachvollziehen, finde ich auch grundsätzlich richtig, die Tarifvertragsgeschichten hier auch zu stärken. Auf der anderen Seite, wie du sagst, es steht dann halt wirklich auch bald bei jedem zweiten Satz dabei, man will Missbräuche vermeiden. Und daher haben wir halt so mit unseren Lösungen in der Vergangenheit schon so die eine oder andere Erfahrung gemacht, dass Gesetze dann sehr, sehr kompliziert werden und in der Anwendung halt fast nicht mehr, ja, im Tagesgeschäft umzusetzen sind. Und dann denkst halt auch, wenn es zum Schluss leer läuft, dann bringt es ja keinem was. Wobei ich sagen muss, also bei 34-Stunden-Woche habe ich als Beamter schon mal gezuckt mit 41-Stunden-Woche in Baden-Württemberg. Da muss unsere Gewerkschaft noch viel tun, dass wir auf 34 runterkommen.
Also damit die Teilnehmer oder Teilnehmer hören, also da steht drin, damit sich Mehrarbeit auszahlt, das zitiert jetzt aus dem Koalitionsvertrag, Zeile 569, wer von Ihnen an Schlaflosigkeit leidet, sollten mal durchlesen. Aber also ich finde es interessant, damit sich Mehrarbeit auszahlt, werden Zuschläge für Mehrarbeit, die über die tariflich vereinbarte bzw. an Tarifverträgen orientierte Vollzeitarbeit hinausgehen, steuerfrei gestellt. Als Vollzeitarbeit soll dabei für tarifliche Regelung eine Wochenarbeitszeit von mindestens 34 Stunden für nicht tariflich festgelegte und vereinbarte Arbeitszeiten von 40 Stunden gelten. Das heißt, also wer Tarifvertrag hat, zum Beispiel 36 Stunden, der wird für die 37. könnte der bereits einen steuerfreien Mehrarbeitszuschlag bekommen. So verstehe ich Sebastian, oder?
Ja, genau so habe ich es auch verstanden. Und wie gesagt, da wird er eben spannend sein, ob man dann eben so eine Grenze macht aufgrund der Missbrauchsgestaltung, dass man dann wieder sagt, wie beim 3b, bezogen aber auf einen maximalen Grundlohn von 50 € und dann der Zuschlag darf halt so und so viel
Klar, ja.
Prozent nicht übersteigen. Wir kennen das ja vom 3b mit den womöglich noch mit
Ja.
Staffelungen, ob das dann mehr Arbeit an einem Samstag, Sonntag oder in der Nachtarbeit war. Ich könnte mir da schon vieles vorstellen, wie man
Ja, was
merkt. Und
passiert, wenn du zum Beispiel so ein, weißt, so ein Gleitzeitkonto hast?
ja.
Du hast eine Wochenarbeitszeit von 36 Stunden, aber produktionsbedingt musst du in dieser Woche, nehmen wir an, 40 Stunden arbeiten, hättest ja dann 6 Stunden. Und was machst du jetzt, wenn du die nachher wieder abfeiern darfst? Kann man für die dann auch
Ich würde jetzt
den.
davon ausgehen, es kommt auf die tarifvertragliche
Ja,
Regelung, also aufs
wahrscheinlich, ja.
Arbeitsrecht wieder stark dann an, wie du es dann in den Tarifvertrag reinformulierst. Wenn du dann halt sagst, der Arbeitgeber muss halt diese Überzeit sofort zahlen, dann ja, wenn du es auskleidest, vielleicht geht man dann sogar diesen Weg und sagt, man verrechnet es irgendwie in Form der Gleitzeit. Also das wird eine spannende Ausformulierung werden. Aber war eben so der erste Punkt, wo mir so ein bisschen ins Auge gesprungen ist, wo ich gedacht habe, spannende Regelung. Mir ist eben, wie gesagt, erstmal die 34 Stunden also tarifvertragliche Wochenarbeitszeitregelung ins Auge gesprungen, wo ich gedacht habe, hui, da sind wir schon weit unten.
Ja,
Und
schon weit unter,
wenn ich dann sehe, unser Ministerpräsident hat ja eher so die Idee gehabt, so in Richtung 50, 60 Stunden Woche zu gehen. Wenn ich Herrn Kretschmann da in den letzten Interviews richtig verstanden habe, dass er eher die Wochenarbeitszeit ausweiten möchte, dann ist das natürlich schon ein bisschen was anderes. Aber auf der anderen Seite eine spannende Geschichte, die man im Auge behalten muss. Und ich glaube, da kommt jetzt dann relativ zügig was auf uns zu, weil wenn man so die Regelungen liest, also wenn man den Koalitionsvertrag insgesamt durchliest, will man ja schon sehr aufs Tempo drücken, habe ich einen Eindruck. Ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist, aber da steht ja, vieles soll noch dieses Jahr geprüft werden, noch
Ja,
dieses
genau,
Jahr
ja.
umgesetzt werden oder spätestens nächstes Jahr. Also da gehe ich schon davon aus, dass das noch wahrscheinlich dieses Jahr zu einem Gesetzgebungsverfahren kommt und wir
Ja,
dieses Jahr
so.
da sicherlich noch einmal locker drüber sprechen können und gucken können, was da draus wird aus dieser Regelung und wie
Weil ich finde die
komplett es denn
Regelung
wird.
vom Prinzip her gut, weil natürlich leistungsfeindlich, wenn du Überstunde gemacht hast, du hattest ja dann wirklich, je nachdem, dann Steuerabzüge von ja, 28, 30, 32 %. Also als Steuerberater natürlich damit schon glücklich. Und wie gesagt, du hast gesagt, was die SV macht, keine Ahnung. Es gilt ja der Grundsatz nach der Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1 SVEV, das was steuerfrei ist, vom Prinzip her auch sozialversicherungsfrei, wenn es zusätzlich gewährt wird, das ist ja der Fall. Aber ob die Sozialversicherung natürlich da das mitträgt, wird sich zeigen. Und dann habe ich gesehen, Sebastian, da steht was drin, wenn du jetzt Teilzeit arbeitest, dass man dann, und du erweiterst jetzt am Anfang von 50 auf 60 oder auf 70%, wenn Arbeitgeber eine Prämie zur Ausweitung der Arbeitszeit zahlen, werden wir diese Prämie steuerlich begünstigen.
Habe ich auch gesehen. Ich bin aber gespannt, was die steuerliche Begünstigung dann ist, ob wir da eine Pauschalierungssteuersatz wieder bekommen. Also so, darfst du pauschal besteuern mit 25%? Weil da es um eine Prämie geht, kam ich sofort so ein bisschen, weiß nicht, wie dir es gegangen ist, mir kam da
Genau
letztes
gleich.
Jahr, hat man ja mal diskutiert über eine Mobilitätsprämie,
Ja.
die da im Gesetzgebungsverfahren mal aufgetaucht ist, dann aber doch nicht gekommen ist, wo man gesagt hat, bestimmte Formen der Mobilität will man begünstigen, da könnte man dann mit 25% pauschal besteuern und Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung. Da hatte ich mir gedacht, vielleicht heißt steuerlich begünstigen hier dann
Ja.
tatsächlich, wir wollen es mit 25% pauschal besteuern, weil man eben nicht gleich wie im Satz drüber mit der Mehrarbeit, wo man steuerfrei geschrieben hat, hat man hier bei der Teilzeitarbeit die Prämie nicht mit steuerfrei, sondern nur mit steuerbegünstigt versehen. Daher könnte ich mir
Genau.
vorstellen, dass ich es als Arbeitgeber dann vielleicht einfach, wenn das Gesetzgebungsverfahren kommt, dann, dass es dann drin steht, ich darf es pauschal besteuern und habe es dann eben pauschal besteuert, aber beitragsfrei in der Sozialversicherung und kann dem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der aufsteigt, diese Prämie letztlich brutto für netto zahlen, weil ich als Arbeitgeber die Pauschalsteuer obendrauf on top übernehme.
Aber dann ist ja vom Prinzip her, sag mal, wenn das
Dann wäre
Gesetz
es,
selber jetzt klar formuliert ist,
ja,
dann wäre es ja schon eine schöne Möglichkeit, ne?
eindeutig und vor allen Dingen wäre es dann auch wirklich was, ich denke, gerade wenn ich jetzt an der öffentliche Dienst denke, wir haben ja doch relativ humane Telearbeit und Homeoffice-Möglichkeiten, wo einfach man dann Möglichkeiten hat, wenn, da ich davon ausgehe, viele Arbeitgeber in der Privatwirtschaft haben das auch, dann kann ich mir das schon überlegen, dass ich sage, okay, in Teilzeit, jetzt durch Homeoffice, mobiles Arbeiten, habe ich eine gewisse Flexibilität, da kann ich ein paar Stunden mehr arbeiten. Und wenn der Arbeitgeber da noch eine Prämie sogar anbieten kann, dann ist das sicherlich eine sehr spannende Geschichte.
Also würde uns auch unser Arbeitgeber helfen. Wir haben natürlich auch immer viele Teilzeitbeschäftigte, die Familie oder Familienberuf unter einen Hut bringen müssen. Und das ist schon mal zumindest ein Anreiz. Also das finde ich schon okay.
Ja, also ich würde einfach noch dazu sagen, Zeile 572 im Koalitionsvertrag für
Genau.
diejenigen, die an schlaflosen Nächten leiden und das mal sich anschauen möchten. Aber in dem Zuge machen wir gerade mal weiter, was es so an Zuschlägen gibt. Die Aktivrente, Zeile 613 im Koalitionsvertrag, die fand ich ja echt klasse. Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht hat und freiwillig weiterarbeitet, soll sein Gehalt bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei erhalten. Gegebenenfalls Progressionsvorbehalt. Aber auch hier die Vermeidung von Fehlanreizen, Mitnahmeeffekten soll geschaffen werden. Also finde
Also
ich
erstmal
spannend.
natürlich 2000 Euro steuerfrei. Natürlich ordentlich, ne? Es sind 24.000 Euro im Jahr.
Jetzt stehst du näher an der Rente wie ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast du es schon überlegt, als Steuerberater gilt es dann auch für Freiberufler? Weil wenn ich es richtig verstehe, im Koalitionsvertrag soll es wohl nur für den Arbeitnehmer kommen. Hast du die Klage schon vorbereitet?
Also tatsächlich, also das kommt, muss ich auch sagen, ist natürlich klar, wir brauchen die Rentner oder die Rentner weiterhin, Rentnerinnen. Und mir ist es auch aufgefallen, nur Gehalt steht da drin, SV-pflichtige Beschäftigung irgendwo, das ist ein bisschen verfluselt.
Ja.
Aber, also sagen wir so, Rentner sind ja manchmal missgünstig. Und ich habe mir jetzt echt auch schon überlegt, ob ich das nicht mal durchklagen soll. Ich verstehe einerseits den Gesetzgeber, weil er sagt natürlich, der Freiberufler, der Unternehmer macht es ja für sich eigentlich. Also das verstehe ich, das Argument
Also du
zu sagen,
meinst
gut.
24/7 selbst und ständig
Ja, klar. Aber
greift hier
andererseits,
durch.
weißt du, wie du siehst, die Einkunftsarten sind vom Prinzip her gleichrangig.
Ja,
Also wie weit der
eindeutig. Also
Gesetzgeber da so spreizen kann, da bin ich mal gespannt.
ich bin gespannt auf die Ausgestaltung, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir doch letztes Jahr auch mal sowas diskutiert. Da ging es dann eher so in Richtung, ob der Arbeitgeber dann eben den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen
Genau,
Rentenversicherung nicht an die
ja.
Rentenversicherung abführen müsste, sondern an den Arbeitnehmer auszahlen kann. Ob das dann zum Schluss die Ausgestaltung in diese Richtung geht. Und man da versucht eben zu sagen, weil das ja im Hinblick auf die Gleichstellung zum Nicht-Rentner-Arbeitnehmer, um da die Lohnkosten gleich zu halten ist, das gäbe es beim Freiberufler oder beim Gewerbetreibenden nicht, dass man da versucht, eine Differenzierung reinzubekommen. Aber so aus dem reinen Koalitionsvertrag habe ich auch gedacht, oh, das könnte schwierig werden. Vielleicht versucht man es auch abzufangen mit diesem Klammerzusatz, gegebenenfalls steuerfrei, aber Progressionsvorbehalt.
Ja.
Dass man es zu
Aber jedenfalls gestern kam bei
Progressionseinkünften macht.
uns im Radio, dass der Herr Merz die Pause, die Plenarpause verkürzen will. Und eins der Wunschthemen war tatsächlich diese Regelung schnell auf den Weg zu bringen. Also da weiß ich, wie du siehst, aber da rechne ich mit einem schnellen Gesetzentwurf.
Also ich auch. Also ich gehe wirklich davon aus, dass diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, die Teilzeitarbeit, die Zuschläge für Mehrarbeit und auch die Aktivrente, dass das jetzt relativ bald kommt und dass wir da vielleicht schon nächsten Monat, wenn wir uns wieder zusammenschalten wollen, dass wir darüber dann sprechen können, weil der Gesetzesentwurf dann schon vielleicht in dem ersten Referenten- oder Regierungsentwurf schon vorliegt und man schon ein bisschen genauer sagen kann, was da rauskommen wird.
Also für die Rentnerinnen und Rentner ist sicher eine schöne Nachricht. Also es gilt ja ab der Regelaltersrente
Ja.
Grenze. Ja. Für die Rentner, Rentnerinnen ist es sicher begrüßenswert, aus steuerbarer Sicht natürlich auch. Die schauen immer die Frage, begünstigt natürlich die ältere Generation, also meine. Die Junge haben ja die gleiche Belastung durch Familie. Also du zum Beispiel hast ja auch Familie. Ne? Also spannend, ne?
Ja, wobei, also wie gesagt, ich denke halt einfach, es ist halt der Anreiz und einfach unser Problem, was wir halt haben im Arbeitsmarkt. Wir haben im Moment zu wenig Menschen, die im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und dann muss ich halt Anreize schaffen. Und das ist halt dann eine Möglichkeit. Wie das dann zusammenspielt, habe ich nur gedacht, mit der Rentengarantie mit 48,1%, ob man da dann irgendwie hofft, dass die Menschen durch das, dass sie dann später in Rente gehen, ja, dass man da eben auch die Rentenauszahlung, ganz boshaft gesprochen, sich einsparen will und dann eben sagt, dann fördert man es halt, weil der Arbeitgeber es zahlt und damit im Prinzip Last von der Rentenkasse hin zum Arbeitgeber verlagern will. Vielleicht ist auch sowas einfach im Hintergrund die Überlegung da mit dabei.
Klar, also wenn jetzt jemand in die Regelaltersgrenze kommt und er bezieht Rente, dann ist er ja
Ja.
bei dieser Konstellation als Arbeitnehmer selber ohne Renteversicherungsabzüge, aber der Arbeitgeber zahlt den Arbeitgeberanteil
Ja.
weiter. Und man könnte, das war damals eine gute Idee, um die Altersarmut zu mindern, das haben wir eben auch, dass Leute einfach so wenig Rente haben, dass die weiterarbeiten müssen. Und damit man das Renteniveau aufbauen kann, kann man dann auf die Renteversicherungsfreiheit praktisch als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin verzichten. Dann kann man weiterhin Renteansprüche aufbauen. Und das, so wie man jetzt den Koalitionsvertrag liest, wird das Prinzip wohl gleich bleiben. Also da zur SV steht nichts drin, es steht jetzt wirklich nur drin, steuerfrei mit
Ja.
Progressionsvorbehalt wahrscheinlich. Ne? Und es muss SV-pflichtige Beschäftigung sein, steht irgendwo.
Ja, habe ich auch gesehen, ja.
Ja.
Ich glaube, das war hinten dann Zeile 613 und dann 1470 oder sowas.
Ja,
Also es ist
genau.
immer ein
Und
bisschen
das.
verteilt auch über den
Ja.
ganzen Koalitionsvertrag. Man kann nicht einfach nur sagen, man liest nur einen Teil, dann entgeht einem vielleicht an einem anderen Teil was. Ich würde noch sagen, schauen wir uns noch Zeile 603, die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung an. Als ich das gelesen habe, kam mir sofort in den Sinn, das ist im Prinzip das, was schon im zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz, kurz
Ja,
bevor es die
genau.
Koalition, die letzte, die Ampelkoalition zerlegt hat, drin stand. Da geht es eben darum, die Geringverdienerförderung möchte man ausweiten. Das war im zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz ja bereits vorgesehen mit einer Dynamisierung der Geringverdienerbeträge und einer Anhebung dieser Grenzen dazu. Und die Portabilität der betrieblichen Altersversorgung soll erhöht werden. Auch das fand ich eine spannende Geschichte, weil wenn wir halt über die Portabilität der betrieblichen Altersversorgung reden, da geht es letztlich darum, man kann es mitnehmen zum neuen Arbeitgeber und der neue Arbeitgeber muss die betriebliche Altersversorgung komplett so übernehmen, wie es beim vorherigen Arbeitgeber war und ich kann das einfach fortführen, ist natürlich spannend für den Arbeitnehmer, wird natürlich dann auch wieder hier vielleicht die Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer eben von einem zum anderen Arbeitgeber wechselt, vereinfachen.
Also ich finde es natürlich schon ein gewichtiges Argument, dass man sagt, mein, heute sind ja die Berufsleben immer so, dass du von praktisch von 18 bis 65 beim gleichen Arbeitgeber bist. Dieser Arbeitgeberwechsel ist ja wirklich dynamisch. Und da finde ich, ist das schon eine gute ja. Überlegung, die betriebliche Altersvorsorge, da die Portabilität, also die Übertragung vom einen zum anderen leichter zu machen. Die Frage ist halt, was der Arbeitgeber für Haftung einkauft. Ne?
Ja.
Weil wenn man es 1:1 übernimmt, haben wir eben immer das Problem, wenn die eingezahlten Beiträge in der Summe höher sind als der Kapitalstand, ist ein Risiko. Allerdings kann man auch die Guthaben innerhalb der Verträge überschieben. Also da sind wir mal gespannt. Was mich so ein bisschen wundert, ist diese Geringverdienerförderung. Das ist der Paragraph, glaube 100
Einkommensteuergesetz. Ja, richtig. Gell? Genau.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Praxis, also erstmal so sagen, das sagt man, wenn der Arbeitgeber für Menschen bis zu einem gewissen Einkommen eine betriebliche Altersvorsorge aus Arbeitgebermittel finanziert, bekommt er einen Steuerbonus von 30%. Das ist als Zuschuss, wird von der Lohnsteuer abgezogen. Das heißt, der Arbeitgeber kriegt einen Finanzzuschuss.
Ja.
Und vom Prinzip her, weiß ich, wie du siehst, ist die Idee eigentlich gut. Ne? Gerade
die
Menschen mit
gut.
wenig Einkommen, ja. die haben ein Renteproblem. In der Praxis ist es aber schwierig und aus meiner Sicht sind es zwei Punkte. Zum einen ist diese nicht gezilmerten Verträge zu finden.
Richtig.
Also gezilmert
genau,
heißt...
Also das ist genau das Problem. Aber erzähl du erst, was gezilmert heißt, ja.
Also ich bin ja Schwabe und der Schwabe kriegt natürlich als Kind Bausparvertrag geschenkt. Also sonst wird ja nichts aus dem Bub. Das heißt, ich habe mehrere Bausparverträge geschenkt bekommen und auch dann mal einen abgeschlossen. Und meine Verblüffung war dann schon praktisch schon geplant, welches Einfamilienhaus ich mir in der besten Lage von Baden-Baden, da bin ich geboren, leisten kann. Und dann erster Blick auf Kontoauszug statt plus 400 Euro für 4 eingezahlte Beiträge steht ein Minus drin, weil zuerst im Vertrag die Provision und Verwaltungskosten
ja.
als Lastschrift drinstehen. Da steht erst als erste Zeile drin, Abschlussgebühr minus 900 Mark damals. Dann waren meine mühsame 100 Mark, die ich da aus dem Inspektoren- oder Anwärtergehalt finanziert habe, die waren dann, wie soll ich sagen, die sind so ein bisschen verpufft und das nennt man gezilmert. Also da wird die Verwaltungs- und Provisionskosten auf einmal dem Vertrag gut oder zu Last gelegt. Nicht gezilmert heißt, es wird verteilt, aber aus Sicht der Vermittler natürlich Käse, wenn du 5 Jahre warten musst, bis du dann eine anteilige Provision kriegst, ist es natürlich verständlicherweise weniger schön, wie wenn die Provision gleich nach der ersten Beitragszahlung ja, kommt. Aber in der Praxis ist das, und es steht, so steht es auch im Paragraph
ja,
unter drin.
Genau, richtig.
Du musst darf ein, muss ein nicht gezilmerter
genau,
Vertrag sein.
Genau, es muss nicht gezilmerten Vertrag haben. Und damit hast du es fast nur im öffentlichen Dienst. Ja. Weil die Geringverdienergrenze ist eben eine Betragsgrenze, etwas über 2000 Euro im Monat der Arbeitslohn. Und das gilt auch, wenn ich Teilzeit arbeite, bleibt die Grenze, die wird nicht auf Teilzeit umgerechnet oder so, sondern es bleibt eine absolute Grenze. Deshalb kommt es ab und zu vor, dass eben Leute im öffentlichen Dienst unter dieser Grenze verdienen, weil sie in Teilzeit sind und dann entsprechend, weil die Versorgungskassen im öffentlichen Dienst, Zusatzversorgungskasse, VBL, Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, weil die nicht gezilmerte betriebliche Altersversorgung im Bereich der Kapitaldeckung anbieten und das Ganze auch zusätzlich, wenn man das dann hat und der Arbeitgeber das eben entsprechend nach dem Tarifvertrag auch zahlen muss, dann kriegt der Arbeitgeber hier wieder Beiträge zurück. Aber sonst
aber das ist ja
sieht man das eher selten.
Teilzeitkräfte, ne?
Ja.
Lebensmittelhandel, Friseure und so
genau.
weiter. Da würde ich sagen, das sind ja wirklich viele Menschen,
ja.
die Teilzeit arbeiten.
Und die da alle drunter fallen würden.
Genau.
Ja, und aber
Aber
da hat man
dieses.
halt selten diese Vertragsgestaltung, die hat man dann wirklich im öffentlichen Dienst eigentlich über die VBL,
Genau.
ZVK-Gestaltungen. Da sieht man das ab und zu.
Weil wenn man als Steuerberater jetzt fragt, bei einer Versicherungsagentur kriege ich eigentlich gezielt mal einen Vertrag. Kommt immer, hä? Was wohl ist es? Sage ich ja, ein provisionsfreier Vertrag. Und dann hört man immer, also schon verständlich, wie diese Begeisterung ein bisschen nachlässt. Also das ist auch schwierig, das
Also
auch für den Lohnabrechner festzustellen, ist jetzt gezielt oder ist
ja.
nicht gezielt. Und dann gibt es einen Vergleichswert, Sebastian, und zwar auf der Grundlage von 2016. Weißt du, wenn man das erhöht, dann
Ja,
wird auch so eine Vergleichsberechnung gemacht. Und das 2016 ist heftig, weil wenn du
Okay.
jetzt einen Systemwechsel hast
Ja,
oder die Firma zugekauft ist oder Fusionen, zu schauen, ob der Arbeitgeber 2016 schon betriebliche Altersvorsorge gewährt hat,
Ach so,
und in welcher Höhe.
jetzt komme ich mit, jetzt habe ich es, ich war
Ja.
gerade tatsächlich, aber ja, man muss einfach dazu sagen, Regelung, dieser Paragraph 100 ist 2018 eingeführt worden und hat eben gesagt gehabt, zusätzlich muss der Arbeitgeber diese betriebliche Altersversorgung übernehmen für die Geringverdiener, dann kriegt er die 30%. Hat er aber im Jahr 2016 bereits eine betriebliche Altersversorgung zusätzlich für diesen Arbeitnehmer übernommen gehabt, muss er diesen Betrag, der 2016 schon gezahlt ist, mindern wieder berücksichtigen und kriegt dafür den Zuschuss nicht. Da gibt es dann eine komplizierte
Ja,
Berechnerei.
genau.
Und deshalb haben viele Arbeitgeber einfach auch dann die Finger von dem Paragraph 100 gelassen, haben gesagt, wir haben schon was gehabt im Jahr 2016 oder davor. Und diese ganzen Parallelberechnungen, die man da machen muss, die sind viel zu gefährlich. Da ist die Gefahr, dass man nachher als Arbeitgeber gesagt bekommt, man hat sich da vertan, die ist zu groß und deshalb hat man dann die Finger davon gelassen. Verstehe ich aber auch
Also
voll und ganz.
aber die Regelung selber ist, glaube ich, okay,
Ja.
wenn man dieses Vergleichswert 2016 jetzt mal rausnehmen würde, jetzt ist ja der Mitnahmeeffekt weg.
Ja.
Und aber auch die Anbieter von betrieblicher Altersvorsorge zwingen würde, mal deutlich zu machen, was ist gezielt, was ist nicht
Ja.
gezielt, weil wir ja auch
Also
arbeitsrechtlich ein hohes Risiko haben.
genau. Also wenn man eben daran festhalten will, man kann natürlich auch den anderen Weg gehen, sich überlegen, ob man dann eben nicht sagt, man kann auch den klassischen betrieblichen Altersversorgungsvertrag nehmen, Direktversicherung oder eben eine Pensionskasse und sagen, das funktioniert.
Aber sagen wir, BAV-Fördern, weiß ich, wie du siehst, ist vom Prinzip her
Das ist
schon
immer
okay,
gut.
oder?
Ja, das ist auch immer ein wichtiges Modell, weil ich denke einfach, wir brauchen ja eine Altersversorgung. Du hast ja vorher gesagt, die Altersarmut ist einfach ein Problem.
So ist es,
Und da
ja.
ist ein Baustein sicher eben die kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung, die daneben tritt, neben die Rentenversicherung, um eben hier ja auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse ja, Ermöglichung, einfach einen Lebensstandard auch zu halten, zu bringen.
Also man merkt es bei uns, wenn Mandanten kommen und die freuen sich über betriebliche Altersvorsorge. Und selbst wenn das jetzt keine hohen Beträge sind, wenn du jung bist, denkst du, was soll ich mit 50 Euro später mal? Aber wenn es nachher doch 100, 120 Euro sind, sagen wirklich uns viele unserer Rentnerinnen und Rentner, Herr Sprenger, das ist schon ein Zubrot und das ermöglicht mir manchmal doch mal mir Kleinigkeit zu gönnen oder
Ja.
ja, das mal zurücklege für das Enkelkind oder für Reis esse. Also
Ich
man soll
meine,
das nicht kleinreden, ne?
ja.
Klar, ideal ist
Und
natürlich
ich finde
900
auch,
Euro, 1000
ja.
Euro,
Es
aber
wird ja
auch
auch ein bisschen
kleine,
flankiert im Koalitionsvertrag.
ja,
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Für die Kinder 6 bis 18 Jahre will
genau,
man ja diese 10 Euro im Monat
ja.
anlegen in eine betriebliche Altersversorgung, die man dann später weiterführen darf. Und dann macht es natürlich noch mehr Sinn, wenn man das schon
So ist
von
es, ja.
klein auf unten raus anspart, auch mit über die staatliche Unterstützung mit diesen 10 Euro im Monat. Das wäre schon eine feine Sache, weil dann baut man das letztlich auf. Und wir sind ja hier beide in Süddeutschland, wir gucken ja immer so ein bisschen in die Schweiz. Die Schweiz hat ja so ein Parallelsystem mit gesetzlicher Krankenversicherung, mit dieser AHV, IV, Alters- und Hinterbliebenenversicherung und
Versorgung, ne?
Invaliditätsversicherung und dann diese BVG. Aber frag mich jetzt nicht, was BVG wieder heißt, als betriebliche kapitalgedeckte Altersversicherung. Und die haben ja auch diese Verschiebung schon seit einiger Zeit, dass eigentlich die gesetzliche Rentenversicherung nur so eine Grundsicherung ist. Und das, um deinen Lebensstandard zu halten, brauchst du eben diese BVG-Pensionskasse.
Diese zusätzliche Pensionskasse, ja.
Ja, und klar,
Da
die
hat
ist ja
so.
auch ein bisschen in Schräglage gekommen jetzt mit den ganzen Börsenturbulenzen der letzten Jahre. Aber trotzdem glaube ich einfach, so zwei Säulen braucht man einfach, um für die Zukunft gerüstet zu sein, weil wir nicht wissen, wohin das Ganze läuft.
Dann haben wir noch Elektromobilität, gell? Die ist auch.
Du sprichst das an, Elektroautos, da soll die Bruttolistenpreisgrenze, jetzt haben wir sie ja doch erhöht gehabt. Überlegt, wir kamen mal von, ja, wo kam man her? Von 60.000, dann sind wir jetzt auf
60,
70.000 Euro hoch. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit noch die Diskussionen gehabt, wo die Reise hingehen soll. Jetzt soll es dann auf 100.000 Euro hochgehen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch relativ schnell jetzt dann kommen wird. Dass man
vermutlich
da
auch, ja.
sagt, im Zusammenhang auch mit Ausbau, Ladeinfrastruktur und anderen Themen, die eben im Infrastrukturbereich eher gemacht werden, dass man sagt, über den Arbeitgeber, wenn der Arbeitgeber das Elektroauto zur Verfügung stellt, wird der Bruttolistenpreis auf 100.000 Euro dann erhöht fürs Elektroauto und dann darf man eben hier für die Privatnutzung ein Viertel der Bemessungsgrundlage nehmen. Und bei 100.000 Euro, glaube ich, da kriegt man dann doch ein ganz ordentliches Elektroauto für.
Muss man sagen, 100.000 Euro ist natürlich ja 60 früher als jetzt 70
Ja.
und 100.000 ist schon ein ordentlicher Sprung. Ne?
Ja.
Das sagen wir schon für, ja, und da
Und das ja
viele
dann auch
natürlich.
für das große Elektrofahrrad gilt, kann man sich auch ein großes Elektrofahrrad, ein Lastenrad kaufen, jetzt ein ordentliches.
Gut, Lastenfahrrad für 100.000 Euro, ja, steht nicht lange auf der Straße.
Ja, nein, aber das, also man muss schon sagen, also das auch an die Elektromobilität hat man so weit gedacht, dass man da halt jetzt eben diese 100.000 Bruttolistenpreisgeschichte hat. Wenn ich überlege, ich glaube, letztes Jahr haben wir über 95.000 diskutiert. Zum
Genau.
1.7.2024 wollte man das ja noch rückwirkend machen, kam dann nicht. Jetzt reden wir, machen wir nochmal 5.000 drauf, dann ist aber ein glatter Betrag, kann man viel leichter rechnen. Macht es dann auch schön, wenn man irgendwelche Aufgaben oder sowas stellen muss für Lohnassistenten. Dann hat man einen schönen glatten Betrag.
Dann haben wir noch die Mitarbeiter. Du hast ja so eine schöne Auflistung gemacht. Also du siehst, Steuerberater saugen immer von der Finanzverwaltung ab. Aber ich habe es jetzt gerade gesehen, Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Ne? Da gibt es auch was, Zeile 106.
Ja, genau, die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, da reden wir ja letztlich drüber, was wir jetzt schon seit Jahren machen. Das sind diese beiden Vorschriften, Paragraph 3 Nummer 39 Einkommensteuergesetz der Steuerbefreiung und dieser Paragraph 19a Einkommensteuergesetz. Beim 339 ist es ja so, da haben wir eine Steuerbefreiung im Moment bis 2000 Euro, wenn der Arbeitgeber eben hier seinen Arbeitnehmern eine Beteiligung am eigenen Unternehmen gibt. Sieht man also schon, das Unternehmen muss eigentlich eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft sein. Ich kann dann eben die entsprechenden Anteile an meinem Unternehmen weitergeben. Eine Genossenschaft ging natürlich auch, bevor wir die noch vergessen, aber das Einzelunternehmen funktioniert da nicht. Aber wenn ich eben jetzt meine Arbeitnehmer hier beteiligen will, dann kann ich das machen, darf dann eben die Beteiligung übergeben bis 2000 Euro steuerfrei. Aber Voraussetzung, ich muss es allen Arbeitnehmern anbieten, die 12 Monate im Betrieb beschäftigt sind. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Hasenfuß an der Geschichte, weil ich muss es halt wirklich allen Arbeitnehmern anbieten. Das heißt, auch eine Reinigungskraft, eine Hausmeisterin oder ein Hausmeister, denen muss ich es genauso anbieten. Ob die das dann annehmen, darauf kommt es nicht an, aber ich muss es ihnen dem Grunde nach anbieten. Ich kann auch staffeln, also ich kann sagen, jemand, der eben eher in den unteren Einkommenschargen ist, bekommt weniger Anteile angeboten wie derjenige, der in den oberen Chargen ist. Das darf ich auch machen. Aber ich kann eben nicht sagen, ich schließe bestimmte Bereiche aus, sondern jeder, der 12 Monate im Unternehmen beschäftigt ist, also auch
Klar.
ein Azubi, dem muss ich es anbieten. Und ich glaube, das ist eher immer da so ein bisschen das Hindernis, dass man dann davor zurückschreckt, über diese Steuerbefreiung überhaupt nachzudenken.
Ja, ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist halt, wie du sagst, ist halt teilweise kompliziert zu regeln, also auch gesellschaftsrechtlich. Ne?
Ja.
Große Unternehmer machen immer so eine Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft und daran bekommen dann die Mitarbeiter so einen Anteil. Aber da bräuchte man einfach, sag mal, gute Lösung. Ich glaube, wird immer verwiesen aufs Vermögensbildungsgesetz. Ne?
Ja,
Da bestimmen
genau.
die Regelungen am Vermögensbildungsgesetz sind begünstigt. Und das macht unheimlich Spaß, den Link anzuschauen aufs Vermögensbildungsgesetz und daran zu sehen, okay, die Nummer so und so geht, die Nummer so und so geht nicht. Also, ja,
Ja, also
ist
ich glaube auch tatsächlich,
unübersichtlich, ne?
ja, ich glaube tatsächlich, letztlich ist es eher für die Publikumsgesellschaften interessant, weil ich mir immer überlege, hätte ich jetzt eine kleine GmbH, Familiengesellschaft, will ich wirklich, dass jeder Arbeitnehmer mit am Gesellschaftertisch sitzt und sieht, wie viel Gewinn wir dieses Jahr gemacht haben und so weiter. Ich weiß es nicht, ob ich es wollte. Also da, so gern ich meine Mitarbeiter habe und alles, aber ob ich wirklich will, dass jeder dann in der Gesellschafterversammlung alles sieht und mitbekommt, kann ich durchaus verstehen, dass ich das nicht will.
Gut, also eine schöne Möglichkeit ist so ein Darlehen, ne? Dass man sagt, der Arbeitnehmer gibt dem Arbeitgeber Darlehen, das wäre auch begünstigt.
Ja.
Und das kann man tatsächlich einbauen, wenn man sagt, okay, also der Arbeitnehmer kriegt etwas, muss es aber dem Arbeitgeber als Darlehen zur Verfügung stellen.
Ja.
Also solche Gestaltung gibt es, aber es ist eben nicht so, wie du es so schön sagst, es ist für die normale Firma, Handwerk und so weiter, sind sie schwieriger.
Ja, und dann haben wir ja die andere Vorschrift in 19a seit ein paar Jahren im Gesetz, wo ich halt wirklich nach dem Nasenprinzip jetzt als Arbeitgeber jemanden raussuchen kann. Da muss ich es eben nicht allen anbieten, kann einem sagen, du kriegst eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Hier bin ich jetzt tatsächlich aber dran gebunden, ich muss es zusätzlich zum Arbeitshören machen. Dafür habe ich keine Betragsbeschränkung. Kann dem Arbeitnehmer dann sagen, du kriegst die Mitarbeiterkapitalbeteiligung und kann dann eben beantragen, dass die Steuer gestundet wird, mittlerweile auf bis zu 15 Jahre. Und dann ist es eben so, dass ich diese Steuerstundung, die ich da erreiche, ich könnte sie sogar noch über die 15 Jahre hinaus erreichen, wenn ich als Arbeitgeber die Lohnsteuerhaftung übernehme und alles, dann kann ich hier die Steuer dem Arbeitnehmer erstmal stunden. Da spricht man davon, man möchte das sogenannte Try-Income, wenn ich einen Anteil an der Gesellschaft bekomme, dann, und darauf müsste ich Steuer zahlen, müsste ich ja den Anteil eigentlich erst verkaufen. Deshalb Try-Income, trockenes Einkommen. Ich kann von dem Einkommen noch nicht abbeißen, erst wenn ich es später mal verkaufe. Und deshalb hat man gesagt, du sollst die Steuer, die da drauf anfällt, so lange stunden können, bis du eigentlich diesen Anteil weiter veräußerst, den weitergibst. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der Regelung. Aber da kommt natürlich wieder dazu, ganz so einfach ist es dann auch nicht, sondern ich muss dann eben ein Unternehmen sein, das in den letzten 20 Jahren, so ist die aktuelle Regelung, gegründet worden ist. Es soll also nur die Start-up-Unternehmen begünstigen. Und dann haben wir natürlich noch Grenzen, was die Bilanzsumme, die Jahresgewinnsumme und die Mitarbeiteranzahl angeht, die wir einhalten müssen. Wenn wir über 1000 Mitarbeiter drüber sind im Moment, dann ist das Ganze sowieso hinfällig, dann gilt die Regelung schon nicht mehr. Und der kleine Pferdefuß ist dann noch die Sozialversicherung.
Ja, klar. Die Sozialversicherung sagt, machen wir nicht mit. Also das Dreieinkommen ist ja lustig. Ne? Du kriegst Aktien deines Arbeitgebers und sagst du den Kindern, es gibt aber diesen Monat keine Pommes, gibt nur noch Kartoffelsalat. Papa kann sich nicht leisten oder Mama hat eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung bekommen und muss die jetzt versteuern. Das will man verständlicherweise verhindern, ne? Oder verschieben. Ja. Und für Startups ist das, glaube ich, ja okay. Aber erstens, betrifft es nur einen Teil. Und zum anderen ist die Verwaltung dieser Stundung natürlich für den jeweiligen Arbeitgeber nicht ganz einfach. Ne? Er muss schon überwachen, was dann nachher, wenn es versilbert wird oder wenn es übertragen wird, dann fällt die Steuer auf den ursprünglichen Wert an. Ne?
Ja, also wobei, da sind wir ja wieder bei dem, was wir am Anfang hatten, die Anrufungsauskunft. Man könnte die Wertfeststellung dann gleich im Wege der Anrufungsauskunft auch feststellen lassen. Dieser Wert ist dann festgeschrieben. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Weil
wie willst du nach 12 Jahren feststellen, was es damals wert war?
Ne? Genau, das muss man machen. Ja, ja. Genau, also die Wertfeststellung muss man in meinen Augen unbedingt machen über die Anrufungsauskunft. Ja. Und dann ist es halt tatsächlich so, wie du sagst, die Überwachung ist halt das große Thema. Ich muss es als Lohnbuchhaltung dann irgendwie überwachen. Und wenn man sich halt überlegt, auch in der Lohnbuchhaltung wird vielleicht mal eine gewisse Fluktuation sein und vielleicht wechselt der Lohnbuchhalter oder sowas, dann muss man sicherstellen, dass das natürlich dann dieses Wissen nicht verloren geht in der Firma.
Also man denkt immer, das ist durchaus berechtigt, aber so als Steuerberater, als Wald- und Wiesesteuerberater denkt man sich, ich bin froh, dass ich den Fall nicht habe.
Ja, ich kann das durchaus verstehen. Ich denke auch immer auf der anderen Seite, das Finanzamt muss ja auch die Überwachung sicherstellen und muss eben entsprechend gegenfragen. Und ja, das ist halt immer schwierig. Da ist es immer einfacher, wenn der Vorgang halt jetzt, wenn es passiert, dann mit einer Pauschalsteuer oder sonst wie abgegolten und erledigt würde, dann ist der Vorgang bei allen aus dem Kopf und erledigt und braucht eben nicht im Hinterkopf noch über so lange Zeit mitgeschleppt werden. Ich denke auch, das macht die Regelung sehr unattraktiv. Zum einen natürlich die Anspruchsvoraussetzung, ich muss halt so ein relativ jung gegründetes Start-up-Unternehmen sein. Ja. Und auf der anderen Seite eben die Voraussetzung, dass ich es überwachen muss und vielleicht halt auch die Sozialversicherungspflicht. Weil wenn ich mir immer an, ich denke mir immer an dieses Beispiel, das man mal am Anfang gehört hatte, als man die Regelung eingeführt hatte, warum man das machen will. Ich gründe jetzt ein neues Unternehmen, habe die geniale Geschäftsidee, habe mein Unternehmen dadurch schon einen gewissen Wert, eine Wertsteigerung an meiner GmbH oder Aktiengesellschaft. Jetzt brauche ich aber jemanden, weil ich vielleicht das computertechnisch nicht umsetzen kann, der mir das programmiert. Dann suche ich mir einen Student an der Universität, stelle den ein. Der sagt aber, wenn ich halt zu einem der Big Tech Unternehmen gehe, kriege ich Millionen bezahlt. Dann sage ich, naja, kann ich dir nicht zahlen, aber du kriegst eine Beteiligung am Unternehmen mit und du siehst ja, wie sich da die Werte entwickeln. Dann sagt er, super, gib mir das. Kann aber jetzt die Steuer und die Beiträge in der Sozialversicherung nicht gleich aufbringen. Dann nimmt man diese Regelung in Anspruch, Stunde die Steuer. Aber das Problem ist ja, genau dieser Arbeitnehmer wäre ja erstmal SV-pflichtig und die 20% Arbeitnehmerbeiträge Sozialversicherung muss er trotzdem bringen. Heißt, er muss tatsächlich dann daheim sagen, diese Woche gibt's nichts zu essen. Da müssen wir von Trockenbrot leben. Und ja,
also es ist spannend, ja, ist schon klar. Also man versteht es natürlich, die einerseits die Regelung, klar, aber andererseits eben die SV, klar. Und das ist ja, trifft ja eigentlich normalerweise Unternehmen, die gar nicht so viel Geld bezahlen können, weil sie erst im Wachse sind. Ne?
Ja, also daher glaube ich...
Wenn da jemand einen Fachmann findet, eine Fachfrau, ja, die muss ja ködern. Also wäre schön, wenn die SV, aber die sagt natürlich, bei uns gibt es keine Stundung. Ich meine, klar, das ist der Wesen der Sozialversicherung, dass sie sagt, Beiträge werden sofort erhoben, sind also SV-rechtliche Einmalbezüge, also klar.
Aber es heißt ja im Koalitionsvertrag, man möchte eine praxisgerechte Ausgestaltung im Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe ja ein bisschen so auf eine Pauschalbesteuerung, so ähnlich wie 37b oder so. Wo man dann sagt, zahl halt 30% Steuer drauf, plus die SV-Beiträge, da hat man ja auch die Sozialversicherungspflicht bei der Pauschalierung nach 37b für die Arbeitnehmerbeiträge und dann aber vielleicht die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber diese Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung gleich mit in die Pauschalierung einbezieht. Nicht so wie beim 37b, wo ich dann sage, aber die Sozialversicherungsbeiträge für den Arbeitnehmer, wenn die der Arbeitgeber übernimmt, muss das wieder individuell versteuern. Dass man da wirklich eine praxisgerechte Ausgestaltung hinbekommt. Und dann wird das Ding interessant, wenn man dann vielleicht da noch ein bisschen an den KMU-Regeln, diese Kleinst- und Mittelunternehmen, diese Grenz- und Schwellwerte, an denen möchte man ja nach dem Koalitionsvertrag auch nochmal schrauben. Wenn man da dann schraubt, dann wird es vielleicht doch für das ein oder andere Unternehmen mehr interessant, das auch umzusetzen.
Was man auch noch habe, das ist die Erhöhung des Freibetrags für die Übungsleiter und für das Ehrenamt, gell?
Ja, genau, auf 3.300 von bisher 3.000 Euro beim Paragraph 3 Nummer 26 bei der Übungsleiterpauschale, die Ehrenamtspauschale von 840 auf 960 Euro der Paragraph 3 Nummer 26a ESTG. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal das jetzt wieder kommt, weil das war ja schon zweimal im Gesetzgebungsverfahren, ist zweimal vom Bundesrat eingebracht worden. Ich glaube, Ende 2023 und letztes Jahr noch einmal, beide Male abgewatscht worden und von der Bundesregierung und gesagt worden, mache man nicht. Jetzt kommt es über den Koalitionsvertrag und damit denke ich, wird das dann auch relativ schnell jetzt dieses Jahr kommen und ich könnte mir vorstellen, dass die Anpassung sogar noch rückwirkend für 2025 kommt. Mhm. Und da haben wir ja wirklich steuerfrei, beitragsfrei in der Sozialversicherung. Ja.
Gut, rückwirkend würde ich es vorne nicht akzeptieren, aber das tut der Verein schon gut. Ne? Das ist der Trainer oder so, die Trainerin oder also jeder von uns kennt.
Und auch der Ehrenamtspauschbetrag für den Vorstand oder den Schatzmeister. So ist es, ne? Man kriegt halt mittlerweile ja kaum noch jemanden, der sich so im Ehrenamt engagieren will. Da kann man dann wenigstens, man muss immer dazu sagen, die 3.300 bis 960 Euro wären dann Jahresbeträge, so wie es bisher die 3.000 oder die 840 Euro sind. Aber es ist halt trotzdem wenigstens eine Anerkennung.
Aber gut, du könntest ja zusammen mit dem Minijob, kannst dann auf 813 Euro, habe ich gerade ausgerechnet, aufbohren.
Richtig.
Also das muss man sagen, ist Täterpraxis schon gut für die unheimlich viele Menschen und die da draußen wirklich Kinder trainieren, unterrichten. Also fände ich, ist schon, glaube ich, schon gut. Ne? Und
genau,
das ist verwaltungstechnisch ist eigentlich der Konflikt. Das ist in dem
Geringfügigkeitsrichtlinie
auch schön erklärt. Also ist schon okay.
Ja. Und in den Zug passt ja eigentlich dann auch, finde ich, so ein bisschen die Anpassung, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, Zeile 1446 im Koalitionsvertrag und auch die Anpassung von Kinderfreibetrag und Kindergeld, dass man da die Unterschiede reduzieren will, Zeile 1443 im Koalitionsvertrag vorne dran. Da möchte man ja wirklich auch dran gehen. Und das ist ja schon seit Jahren eigentlich, dass man da versucht, diese, ja, gerade Kinderfreibetrag, Kindergeld, das ein bisschen mehr aufeinander abzustimmen. Hat man ja letztlich gemacht, dass man das Kindergeld vereinheitlicht hat. Früher haben wir ja da gestaffelte Kinderbeträge gehabt, Kindergeldbeträge gehabt. Jetzt haben wir ja den Einheitskindergeldbetrag und dass man das dann abstimmt mit dem Kinderfreibetrag und sagt, wenn man das eine erhöht, erhöht man das andere automatisch mit. Ich denke, das ist eine vernünftige Geschichte, weil sonst, ja, muss man ja immer sagen, allein schon, dass man zwei Sachen fürs Gleiche hat, ist immer schwierig, finde
Ist immer schon unglücklich, ja. Gut,
Ja.
das Verfassungsgericht natürlich auch schwierig gewesen, ne, weil die
Ja.
tatsächlich gesagt haben, die Gutverdiener müssen mehr
Richtig.
entlastet werden. Klar, du musst zugeben, Sebastian, also so ein popliger Querflötekurs ist okay, aber wenn das Kind zum Golfkurs muss, das kostet schon mehr Geld.
Ja,
Bin ich jetzt einfach mal frech, ne?
hast du ja vollkommen recht, aber wie gesagt, ich denke da immer, muss denn immer alles über das Steuerrecht geregelt werden? Da ist, da, ja,
Ja, also wir sind uns einig,
da,
Sebastian.
da,
Also
ich
sehe ich
glaube
auch so.
einfach, wir reden auf
Macht
der
das
einen
Kindergeld
Seite,
und dann ist gut.
genau, auf der einen Seite reden wir darüber, wir wollen es einfacher, unbürokratischer machen. Auf der anderen Seite müssen wir wieder für jeden Einzelfall eine Spezialregelung haben. Und da gehört für mich der Kinderfreibetrag schon ein bisschen mit rein, dass ich sage, ich könnte auf den Kinderfreibetrag auch gut im Verfahren verzichten. Dann ist es halt so.
Ja, also ich
Ja.
sehe es auch so. Also, dass Kinder teuer sind, sind wir uns einig. Jeder,
Ja.
der Kinder hat oder hatte, weiß es, dass das wirklich so ist. Und das hat schon seine Berechtigung,
Also,
dass Kinder einfach staatlich gefördert werden.
ja.
Aber ob man das mit dem Kinderfreibetrag bei der Steuerveranlagung dann nachher noch eine Spitzabrechnung braucht. Also, der Steuerberater sagt natürlich, ist okay, aber glaube ich ja. Also, da sind wir
Also,
uns, glaube ich, einig. Ne?
ja.
Aber wenigstens, also wenn wenigstens mal die Kinder, das Kindergeld an, und der Kinderfreibetrag Einklang hätte, wäre es schon mal okay. Ne?
Ja, also ich muss halt sagen, wenn man sieht, wie kompliziert es eigentlich in den letzten Jahren geworden ist mit dem Kinderfreibetrag, der ja dann noch gekoppelt wird mit dem BEA-Freibetrag, Betreuung, Erziehung, Ausbildungsfreibetrag. Ich muss ja immer sagen, die Abkürzung ist mir geläufig. Wenn ich dann versuche, es auszusprechen, stolper ich kräftig. Aber wenn man das dann sieht, wie komplex das mittlerweile geworden ist, dann denke ich halt auch, wenn wir über ja, Vereinfachungen im Steuerrecht reden, und das spricht man ja auch im Koalitionsvertrag dann ab Zeile 1523 an, dass man Typisierungen machen möchte, Vereinfachungen und Pauschalierungen. Da spricht man ja dann vor allen Dingen von der Arbeitstagepauschale. Ich nehme an, dahinter versteckt sich ein bisschen das, was ja auch die Deutsche Steuergewerkschaft fordert, dass man sich überlegt, ob man eben hier die Entfernungspauschale und die Homeoffice-Pauschale, die wir seit 23 jetzt haben, dass man die in einen Betrag vermauschelt. Und wenn man das geschickt macht und sagt, beim Homeoffice kriegt man im Moment 6 Euro pro Tag, Entfernungspauschale kriegt man im Moment die 30 Cent. Die soll ja aber hochgehen ab 1.1.2026 generell auf die 38 Cent. Im Moment sind es ja 30 Cent für die ersten 20 Kilometer. Ab dem 21. Entfernungskilometer sind es schon jetzt die 38 Cent. Ab nächstem Jahr soll es generell auf 38 Cent hochgehen. Wenn man das dann sieht und man sagt, okay, man schafft das ab und sagt, du kriegst halt pro Arbeitstag, den du hast, im Zweifel 210 Arbeitstage mal 8 Euro in der Steuererklärung und entweder bist dann gefahren, dafür sind da die 8 Euro, oder du warst im Homeoffice und hast dafür die 8 Euro, wäre für mich eine echte Erleichterung.
Ja, finde ich so sachgerecht, ne? Also, finde ich.
Also, wenn man da
Meine auch.
hinkommt, ich hoffe halt nur nicht, es gab, wenn man in die Konzeptpapiere der Expertenkommission vom letzten Jahr guckt, da gab es ja diese Idee dann, die 6 Euro zu machen. Und wenn man dann über 30 Kilometer einfache Entfernung hätte, sollte man doch wieder die tatsächliche Entfernung machen. Dann muss ich sagen, ja, ich verstehe den Hintergrund und wahrscheinlich ist es im Hinblick auf Bundesverfassungsgericht auch die richtige Ausformulierung, aber dann geht der Typisierungsgedanke halt auch wieder weitgehend verloren.
Also das ist ja überhaupt so ein großes Ziel der Bundesregierung, die Bürokratie zurückzudrängen. Also ich glaube,
Ja.
das muss man bei aller, also bei aller Skepsis, so muss man sagen, also die Politik hat das Problem schon erkannt. Und ich glaube, es geht wirklich nur, indem man halt dann auch bei solcher Sache sagt, da machen wir lieber was vom Prinzip her Grobes für alle, wie diese fein ziselierte Ausnahme. Ne?
Ja.
Weil ich merke es auch in der Praxis, was ich hier nachschauen muss. einfach in BMF schreibe, um das im Detail sauber zu machen. Also mir geht es immer beim Homeoffice so, ich muss es doch immer wieder mal anschauen. Also das
Es
täte
beruhigt mich
schon.
jetzt, wenn dir das genauso geht.
Ja, ich muss einfach immer wieder reinschauen, ne? Und das täte uns schon gut zu sagen, Leute, es ist eine klare Regelung. Und klar, es gibt immer jemanden, es gibt immer den Gewinner oder den Verlierer. Braucht man auch ein bisschen die Bevölkerung, die dann akzeptiert, dass es halt, dass eine Vereinfachung auch halt häufig auch vielleicht nicht mehr
Ja.
so eine Einzelfallgerechtigkeit mit sich bringt.
Also ich habe ja ein bisschen so die Hoffnung, dass man da nochmal einem einfach nachschreibt. Vor allen Dingen, was ich halt jetzt denke, 1.1.26, wenn ich dann lese, 38 Cent ab dem ersten Entfernungskilometer, Entfernungspauschalenanstieg, kommt bei mir natürlich gleich, was machen wir denn mit den Reisekosten? Da sind wir ja nach dem
Ja, klar.
Bundesreisekostengesetz noch bei den 30 Cent. Je gefahrenem Kilometer wird man die dann auch anpassen. Denke, das wird dann in der Folge aber schon passieren, dass man einfach das Bundesreisekostengesetz für die Bundesbeamten anpasst und das schlägt ja dann ins Reisekostenrecht, ins Steuerliche durch. Aber wäre sonst sehr spannend, dass wir dann nur 30 Cent je gefahrenem Kilometer sagen für den einen Bereich, bei der Entfernungspauschale bei 38 wären. Wäre auch spannend. Aber da sieht man natürlich, was halt Pauschalbeträge, ja, die können auch mal zu, wie du es so schön gesagt hast, zu einer Ungerechtigkeit führen oder zum Gefühl der Ungerechtigkeit. Das ist ja immer so eine Frage, wie man sieht. Vielleicht geht man ja aber her, wenn man das Ganze sieht, man hat ja dann noch in der Zeile 1442 im Koalitionsvertrag drin, die Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislaturperiode. Da haben wir also sicher noch Zeit, da können wir dann irgendwann in Folge 15 oder 20, wenn wir bei einem monatlichen Rhythmus bleiben, drüber reden, da wird das sicherlich spannend werden, aber vielleicht kann man das ja in so einer Folge machen. Ich gehe auch davon aus, auch diese Typisierungen und Steuervereinfachungen sind nicht das, was sofort kommt, sondern das ist eher das, was man so zur Mitte der Legislaturperiode, also so in 2 Jahren dann angehen wird, wenn man sich so ein bisschen auch einen Überblick verschafft hat und vielleicht auch weiß, wie sich die Haushaltslage entwickelt.
Ja, genau.
Weil klar, wenn ich natürlich die Haushaltslage sich positiv entwickeln würde, ich kann sagen, ich gehe mal mit dem Grundfreibetrag einen kräftigen Schluck hoch, dann kann ich natürlich andere Sachen in dem Zuge sicherlich einfacher verkraften, weil das dann eher akzeptiert wird.
Ich habe noch geguckt, weil ich natürlich auch immer bei der SV so ein bisschen rumschiele. Ich habe mal geguckt, was denn das für die Sozialversicherung drin ist. Also da dieses Once-Only-Prinzip, Zeile 476, wir werden sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe im Kontakt mit den Sozialversicherungen und Verwaltungen nur einmal ihre jeweiligen Daten eingeben müssen und diese dann medienbruchfrei von Bund, Ländern und Kommunen genutzt und verarbeitet werden könne. Das ist natürlich, ja.
Also ich muss sagen, ich finde das Prinzip ja spannend, weil also auch da denke ich, kommt mir bekannt vor, hat man letztes Jahr über die Expertenkommission schon diskutiert. Du weißt, ich bin ja bei der Deutschen Steuergewerkschaft auch ein bisschen aktiv, da hat das der Bundesvorsitzende auch schon vorgeschlagen, dieses Once-Only-Prinzip. Und es wäre natürlich toll, wenn das natürlich zum Schluss über die Sozialversicherung hinausginge, auch auf das Steuerrecht durchschlagen würde. Weil man muss sich ja schon überlegen, ich weiß nicht, wie es dir ab und zu geht, wenn du einen Arbeitnehmer in Elstham anmelden willst und du kriegst die ID-Nummer nicht oder sowas. Wir tun uns schon schwer, so eine Bürger-ID, wie es der Koalitionsvertrag da vorsieht, die wäre
Also
natürlich schon
das wäre schon
positiv.
hilfreich, ne?
Ja.
Weil du hast natürlich immer mehr auch aus dem Ausland Leute, die zuziehen, wenn du dann ewig wartest, bis du die Steuer-ID-Nummer bekommst. Das ist lustig, weil es immer praktische Probleme. Die finden keine Wohnung, sind im Hotel und solange tust du dich echt schwer mit der Steuer-ID-Nummer.
Ja.
Und dieses zu sagen, es gibt für jeden Menschen in Deutschland so eine einheitliche Nummer, wäre schon hilfreich. Und immer die Angst, dass dann der Steuerrechtler schauen könnte, ob der Fußpilz hat über die SV-Date. Ich finde, das lässt sich heute technisch, also das lässt sich einfach technisch verhindern, wenn meine Sozialversicherungsdaten oder Krankenkassendaten müssen so geschützt sein, dass ich nicht mit der einheitlichen Bürgernummer da irgendwie drankomme. Aber das wäre schon wünschenswert.
Also ich glaube auch wie du, also das eine ist, man kann sich ja technisch vieles machen und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch, um den technischen Fortschritt voranzubringen, solche einheitlichen Nummernsysteme, einheitliche Datenhaltung. Und ja, die Gefahr besteht natürlich, wenn alles in einem großen Datentopf liegt, dass da mal was passiert, aber unterm Strich gewinnen, glaube ich, die Vorteile. Weil einfach, wenn man sich überlegt, man muss heute zur Gemeinde gehen, meldet sich dort
Ja,
an, dann
genau.
kriegt man eine Identifikationsnummer.
Ja.
Wie du sagst, wenn ich im Hotel bin, ist das aber gar nicht so einfach. Wo melde ich mich dann überhaupt an?
Ja.
Dann kriege ich womöglich keine ID-Nummer oder noch schlimmer, die Identifikationsnummer darf ja dann nicht über elektronische Medien mitgeteilt werden, sondern kommt dann wieder per einfachen Brief. Schick mal einen einfachen Brief ans Hotel. Ob der dann wirklich dort ankommt, wo er hin soll, oder ob der noch im Hotel wohnt, der den Brief erwartet. Das sind ja einfach die praktischen Probleme, die sich da ergeben. Also ich glaube einfach, da müssen wir einfach auch, aber das steht ja auch im Koalitionsvertrag zum Glück drin, wir müssen digitaler werden, wir müssen einfach
So ist das ja.
in dieser modernen Zeit sein. Und vielleicht müssen wir auch eine gewisse Entspannung mit unseren Daten haben. Also mich wundert das immer, ich habe manchmal diese Diskussionen, dass mir Leute den Datenschutz vorhalten und dann guckst du mal und siehst dann, dass die aber dann auf den Social Media Kanälen, egal ob das
Ja.
dann von welcher Firma ist, ob eine chinesische, eine amerikanische oder sonst was Digitalfirma ist, da werden dann die Daten geteilt. Und du denkst dir, da sind wir vielleicht einfach noch zu unentspannt manchmal. Ich will
Ja,
auch
ich
nicht,
glaube.
dass meine Daten Füße kriegen. Keine Sorge, bin ich ganz dafür. Ich bin absolut dafür, dass wir einen harten Datenschutz haben. Ich finde die Datenschutzgrundverordnung gut. Aber ich denke einfach, wir müssen da eine gewisse Entspannung haben, zu sagen, wir brauchen, damit wir einfach ja, das Ganze bewältigt bekommen, eine
Also ich
gewisse
glaube, beide Seiten
Entspannung.
braucht es, ne? Also es braucht der
Ja.
Bürger und die Unternehmen, aber auch die Verwaltungen, die kommen ja, wenn du siehst, auch Wohngeldanträge und so weiter, die haben ja Bearbeitungszeiten und da muss man
Du,
sagen,
ich.
es liegt nicht daran, dass die keine Lust haben, die Gegensätze, sondern dass die
Ja.
einfach manpowertechnisch
Kann
ans Ende kommt,
das
ne?
sagen, bei uns im Moment schreibt das Landratsamt, wenn du einen Behindertenausweis brauchst, brauchen sie 9 Monate.
Ja, klar.
Und dann muss ich
Also steht auch
sagen,
im Koalitionsvertrag drin, dieser
ich.
Datenschutz. Ich habe es durchgelesen, also da wird das Thema schon durchaus thematisiert. Und für die Lohnabrechner zur Unterhaltung, also alle Lohnabrechner, also die Krankenkasse sage, dass elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sei ein Erfolg. Und aus Sicht der Krankenkasse ist das sicher definitiv so, das muss man sagen. Die haben natürlich jetzt verlässliches Zahlenmaterial. Aber als Lohnabrechner bist du natürlich verärgert oder ja, weniger glücklich wegen dieses Pool-Verfahrens. Also, ich hatte mir immer erhofft, ich lese als dann die regionale Zeitung und weiß dann schon, der Mitarbeiter vom Elektriker wurde im Spiel SC Hintertupfing gegen SC Vordertupfing durch eine Blutgrätsche vom Platz getragen. Dann weiß ich, der ist jetzt heute nicht mehr beim Elektriker.
Okay.
Und ich hatte mir immer gehofft, ich rufe dann am Montag die Daten ab oder am Dienstag und dann kommt es automatisch. Und da hat er dann der Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt, nee, das ist so nicht zulässig, weil der Arbeitgeber dann eventuell beim Wechsel vom Arbeitnehmer noch Daten bekommen würde. Aber jetzt hat komischerweise das Wirtschaftsforum der SPD e.V. So eine Regelung angeschlagen, Änderung des Pool-Verfahrens bei der EAU zu einem Push-Verfahren, ne, dass es dann doch kommt. Und da sind wir mal gespannt, was diese etwas bisschen Datenschutz entbürokratisiere heißt im Koalitionsvertrag, was der bringt. Und
Ja,
für die, also da sind wir jetzt mal echt gespannt, ne?
also ich muss zugeben, auf genau solche Sachen bin ich gespannt. Natürlich, ja, man kann sich da viel auch vorstellen. Und da werden auch viele Ängste sicher in dem Zusammenhang
Ja.
immer sein. Das sieht man ja auch bei der elektronischen Patientenakte, die man ja jetzt auch unbedingt vorwärts bringen will. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt, ja, man muss einfach auch mal mutig nach vorne gehen. Auch wenn es vielleicht nicht immer sofort 100% läuft. Natürlich, also Patientendaten, da muss der Schutz halt sichergestellt sein. Da hoffe ich aber einfach drauf, dass die Spezialisten in der Technik das auch hinbekommen. Aber ja, sonst
Man muss es halt
steht man halt.
diskutieren, ne? Was
Ja.
ist, aber also da brauchen wir auch einen Gleichklang tatsächlich der Politik, des Datenschutzes, aber auch der Bürger, ne? die das Vertrauen haben, dass das, wie soll ich sagen, dass die Daten pfleglich versorgt sind, ne?
Ja, also es wird man ja, also ich hoffe ja bei uns immer so ein bisschen über die Steuer, das schließt ja dann das Arbeitnehmerverfahren ab, ist ja dann im Prinzip geht ja dann in die Richtung dieser vorausgefüllte Steuererklärung. Vielleicht auch wirklich mal, so wie man es ja auch im Koalitionsvertrag zumindest mal für die gewerblichen Unternehmen anreißt, dass es in Richtung Steueranmeldung geht. so wie wir es ja von der Lohnsteuer kennen, dass das eben auf die Einkommensteuer und auf die Körperschaftsteuerebene übertragen wird und man sagt, meldet eure Steuer bitte an. Dann zahlt er 4 Wochen später den Steuerbetrag, den er ausgerechnet hat, oder aber das Finanzamt erstattet euch den automatisch. Dann steht das Ganze halt noch ein paar Jahre unter Vorbehalt der Nachprüfung. 3, 4 Jahre kann man ja dann entsprechend regeln. Da kann das Finanzamt das nochmal aufgreifen und nachprüfen und danach ist aber Ruhe und dann ist der Fall auch beerdigt und erledigt und man kann dann den Haken als Bürgerin und als Bürger dran machen. Und das Thema ist abgeschlossen. Vielleicht kommt ja auch sowas, weil ich glaube einfach, das ist auch dann von für die Seiten des Staates einfach ein effektiverer Einsatz seiner Verwaltungsbeamten und Beamtinnen, dass man da gucken kann, wo muss man wirklich hingreifen und wo kann man auch mal 5 gerade sein lassen.
Also ich gucke gerade durch für die Lohnabrechner, was ich da jetzt noch festgefunden habe, weil du schon viel Arbeit jetzt mit der Steuer hattest, da habe ich jetzt deine Liste, da habe ich sie einfach. Also ganz interessant, wenn die Krankenkasse schon in Unruhe verbringe, Zeile 3, 5, 10, Krankenkassen verpflichten wir, vollständig gemeinsame Vertrags- und Verwaltungsprozesse zu entwickeln. Wir haben aktuell noch 94 Krankenkassen in Deutschland und das ist jetzt erstmal okay, aber die gehören unterschiedliche Krankenkassenorganisationen an und haben unterschiedliche Verwaltungssysteme. Das hat sich gezeigt bei diesem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, dass Kinderzahlen bei der Krankenkasse schon bekannt sind. Aber es gelingt eben nicht, diesen Datensatz einheitlich auszuwerten. Also da drückt jetzt die Politik massiv. Und für alle, die Entsendungen haben, alle liebe diesen
A1-Bescheinigung, ja.
Und da steht drin, die Entsendemeldung in der EU wollen wir durch die Rechtsform der E-Declaration technisch erleichtern und streben eine Bündelung mit dem sogenannten A1-Verfahren an. Und da soll auch schwerbehinderten Renteausweise digital praktisch erzeugt und mitgeführt werden. Das Süße ist, also man möge es mir nachsehen, ich habe zurzeit bezüglich Bürokratie mein Problem mit dem Bereich der Sozialversicherung. Und wenn man jetzt so eine Suchmaschine startet und E-Declaration und Sozialversicherung eingibt, dann kommt der Link aufs SV-Meldeportal. Und da muss ich jetzt dann doch mal in so einem Podcast sagen, das SV-Meldeportal ist aus Sicht der ITSG, die das federführend bearbeitet hat, ein Erfolg. Aber aus Sicht des Praktikers ist es, ganz ehrlich, anwendeunfreundlich und mit Prüfroutine überladen. Also wenn man das schon, also manchmal ändern sie Zeile 16 und dann fällt wirklich was Winziges. Ich verstehe ja, dass die keinen Datenschrott wollen. Aber wenn, dann kann man lieber gleich eine KI zur Prüfung von SV-Sachverhalte einbauen.
Aber ich kann das gerade noch ein bisschen toppen. Also bei uns kommt vermehrt die Anfrage, wenn du ausländischer Arbeitgeber bist, brauchst du ja dieses Unternehmenskonto, um sich im SV-Meldeportal anzumelden. Ja. Dafür brauchst du letztlich einen Elster-Zugang. Dafür brauchst du eine Steueridentifikationsnummer. Als ausländischer Arbeitgeber habe ich eigentlich aber keine Möglichkeit, dir eine Steuer-ID-Nummer zuzuweisen, weil du hast ja als Arbeitgeber keinen Berührungspunkt nach Deutschland, weil ausländischer Arbeitgeber heißt eben kein Lohnsteuerabzug in Deutschland, damit keine Steuernummer in Deutschland, damit keine Steuer-ID-Nummer in Deutschland. Ja, und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn du jetzt aber einen Arbeitnehmer hast, der in Deutschland SV-pflichtig ist, hast du keine Chance, dich im SV-Meldeportal anzumelden.
Ja, genau. Ja.
Also da merkt man ja wieder das, was wir vorher hatten, so eine einheitliche ID-Nummer für jeden, der einen Bezug mit irgendeiner Behörde bei uns hat und dann daran gekoppelt diese EDV-Verfahren, das wäre halt schon schön. Da muss man sagen, ich bin ein großer Fan von diesem Unternehmenskonto. Ich finde mein Unternehmenskonto, dass man das jetzt mal eingeführt hat, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Man muss halt jetzt nachfeilen.
So ist es. Und ich denke mal auch, also das ist jetzt auch wirklich eine Kritik auch an den Verbänden, also auch anschließend an der Bundessteuerberaterkammer. Was fehlt, ist tatsächlich mal Praktiker einbinden. Also ich habe das erlebt, du in den Ministerien, Verbände, da sitzen eben auch also wirklich alles persönlich total wertzuschätzende Menschen, also wirklich beeindruckend, aber alles keine Praktiker. Und gerade das Beispiel, das du jetzt genannt hast, ich glaube, wenn du wenn man dabei solche Fragepraktiker dazu nehmen würde, auch die Praktiker sehen, der Staat braucht seine Informationen, der braucht seine Meldungen und so weiter. Aber zum Beispiel jetzt bei dem PUEG, da bei dieser Kindersache, da musst du innerhalb von 7 Tagen neue Mitarbeiter anmelden. Ja, aber in der Sozialversicherung habe ich eine Frist von 6 Wochen zur Anmeldung. Und ich kenne schon mein Programm. Mein Programm wird sagen, wenn du den Arbeitnehmer nicht SV-rechtlich richtig angelegt hast,
Ja,
mache ich
kannst
keine
du, klar.
Anmeldung für diese Kinderzahle.
Ja.
Jetzt ist das sogar noch mit einem Bußgeld belegt. Der 66-jährige Praktiker sagt, ja, ist okay und lacht drüber. Aber da wäre wünschenswert, dass man bei solchen Einführungen einfach auch mal Praktiker sucht. Ne? Die Verbände sind da auch wirklich verständlicherweise überfordert, aber gehören mal ein paar Finanzbeamte, ein paar Lohnabrechner an der Tisch. Und Sebastian, wir würden uns da, glaube ich, im Prinzip ja schon gut vertragen. Ne?
Also ich glaube auch, weil, wie gesagt, also wir finden uns ja nicht deshalb zusammen, weil wir uns nicht vertragen, sondern weil wir uns eigentlich vertragen und in so vielen Punkten einer Meinung sind, dass wir einfach sagen, Leute, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Boot nicht zum Schaukeln bringen, sondern an den Krokodilen und Piranhas vorbei in sicheren Hafen wieder einfahren. Und ich weiß nicht, wie dir
Also,
es geht. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir hatten uns so
ja.
vorgenommen, eine Stunde. Jetzt sind wir schon bei 1:35, aber es
Jetzt mache
war
ich
einfach
noch
ein
eine
schöner
Minute
Tag.
schnell.
Ja, du
Also,
machst noch eine
Reform der
Minute.
Statusfeststellung soll noch überarbeitet werden. Also die Frage, wann ist jemand
Ja.
in der SV selbstständig
Aber
und
eine wichtige Frage.
eine wichtige Frage, also da will man dran gehen, weil das ist für uns in der Praxis auch schwierig. Man will für die Existenzgründer eine Rentenversicherungspflicht einführen, damit tatsächlich die Existenzgründer gleich von Anfang an
Ja.
Renteversicherungsschutz brauchen. Da weiß ich noch, manche sagen, ich will mir nicht alles vorschreiben lassen, aber da gebe ich jetzt einfach zu, als alter Steuerberater habe ich wirklich hier traurige Fälle, Menschen, die selbstständig sind, das Leben lang fleißig gearbeitet habe, aber jetzt entsetzt feststelle, es gibt keine Altersvorsorge, weil die angesparte Aktiendepot inzwischen wertlos ist.
Ach du
Dann
Scheiße.
haben wir die kurzfristige Beschäftigung von Saisonarbeitskräften. Da will man
Die
die
Ausweitung.
70 Tage auf 90
Ja.
Tage erweitern. Und ich glaube, das tut da Obst, Gemüse und Weinbau, da steht es nämlich auch drin, sicher
Ja.
gut. Und man will für die SV-pflichtige Beschäftigung im Haushalt, das kenne viele, dieses Haushaltscheckverfahren, da will man wohl auch nochmal dran gehen, dass man das so ein bisschen so ein Familienbudget da einbaut. Verstanden habe ich
Ja.
es nicht ganz, aber
Ich gebe zu,
das.
ich hab auch gedacht, oh, das wird spannend werden, was da dahinter sich verbirgt. Ich habe nur den Aufschlag gesehen.
Genau, aber genau.
Wir
Und das war es aus
werden
meiner
darüber
Sicht.
berichten. Ich
Ja,
glaube, noch
genau.
eine Geschichte ist geplant, eine Sozialversicherungsfreiheit für Ärzte im Bereitschaftsdienst, hatte
Genau,
ich noch
ja,
gesehen.
genau.
Die,
Ja, das
die,
ist.
die, 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 das ist ja auch so ein Thema, wo uns in den letzten Jahren, glaube ich, öfter mal beschäftigt hat in der
Ja, da hat das
Sozialversicherung.
BSG ja schon
Ja.
drin rumgewütet. Also das ist tatsächlich ein ernstes Thema der Praxis. Was macht man mit Menschen, die eigentlich nur den Kopf und das Wissen mitbringen und keinen großen Kapitaleinsatz, keine Arbeitnehmer? Was machen wir mit denen statustechnisch? Also da haben wir ja jetzt auch für die Lehrer und für die ja, Musiklehrer und so weiter, haben wir jetzt das Thema mal ausgesetzt bis zum 31.12.2025. Also da steht was zum Koalitionsvertrag drin, aber da sind wir mal gespannt, was da
Aber
noch kommt. Ja.
ich glaube, dann haben wir doch die Themen schon für nächsten Monat, weil
Jo.
ich hoffe, dann sehen wir schon ein bisschen klarer, können ein bisschen uns im Detail unterhalten. Aber ich glaube, so war es echt ein spannender Tag. Einfach nur so ein bisschen noch zum Bericht. Also wir sitzen tatsächlich nicht zusammen, sondern jeder sitzt bei sich zu Hause und wir haben uns über eine Software einfach zusammengeschaltet. Wir sehen uns auch nicht, sondern wir sprechen nur miteinander. Und haben einfach gedacht, wir machen das genauso, wie wenn wir ab und zu mal miteinander telefonieren, wenn der eine eine Frage an den anderen hat, um sich auszutauschen und lassen euch da draußen einfach teilhaben an unseren Gedanken, an unserem Gespräch. Und ich hoffe, es gefällt jedem. Und ich glaube, dann kann ich doch einfach
Und vor allem
sagen,
nicht, bitte nicht persönlich ärgern. Also mir wurde wirklich niemand was Böses. Ich denke mal, wir sehen beide die Schwierigkeit immer, auch diejenigen, die Politik machen, die Gesetze machen, die Programme wie die von ITSG machen. Also es soll niemand, sich niemand ärgern, sondern wirklich halt manchmal Meinung, kann man darüber diskutieren, aber es soll auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was bringen. Ja.
Genau, also so ist es gedacht. Also wie gesagt, es ist auch nicht die letzte feinste Verästelung. Ich denke, das hat man auch gemerkt, sondern es geht einfach nur darum, so die Themen ein bisschen anzureißen, ein bisschen zu gucken, wo sind da die Probleme, die wir in der Praxis, die uns in der Praxis begegnen, die wir in der Praxis versuchen zu lösen und da ein bisschen drüber zu sprechen miteinander. Ich glaube, ich sage
Sebastian, wir
jetzt
hatten Angst, dass wir nur eine halbe Stunde voll kriegen.
genau.
Zwei, also badisch sagt man Schwätzemeier, schaffe es dann doch, ne?
Ja, eben, ich habe auch gerade gedacht, jetzt sind wir dann bei 100 Minuten, also mehr als genug. Und ich glaube, so passt das ganz gut. Und jetzt schaue ich, dass ich das technisch alles so hinbekomme, wie wir uns das vorgenommen haben. Und sage einfach mal Tschüss nach March.
Jetzt wünscht der Steuerwurm dem Finanzbeamten schöne Ostern.
Danke
Und
gleichfalls.
danke für die gute Idee. Die Idee stammt vom Herrn Loser, muss man sagen. Also super Idee und schöne Ostern.
Danke gleichfalls. Mach es gut. Und
Jawohl.
ich beende jetzt einfach die Aufnahme und du bleibst drin. Bis gleich.
Tschüss.
Tschüss.